Schützenfest-Podcast. Und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912. Neben mir, wie immer, der gut informierte, bestens vorbereitete und alle Spiele gesehen habende Lukas.
Ja? Moin, Tobi.
Moin. Und ihm gegenüber der sehr gut vorbereitete und auch alle Spiele gesehen habende Lutz.
Moin.
Also heute mal wieder ein Triple Threat Match.
Und neben mir sitzt Tobi,
der auch
Fußball interessiert ist.
Ich bin nur hier, um den Kram anzumoderieren und dann bin ich am Ende nochmal da, um Tschüss zu sagen und ja, vielleicht mache ich zwischendurch mal,
Aha.
Müssen wir mal gucken.
Erzähle mehr.
Schützenfest-Podcast, ja, also zwei Spiele werden wir heute besprechen. Zum einen die Herren, dann die Frauen. Beide Spiele mit einem sehr, 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 sehr starken Ergebnis. Beide vielleicht mit einem Ergebnis, das vielleicht auch ein bisschen blauer hätte ruhig ausfallen dürfen, im Sinne von wäre gerechtfertigter gewesen. Ja, aber da werden wir jetzt ein bisschen noch drauf eingehen. Zunächst erstmal SV Meppen gegen TSV Havelse.
Ja, das
vor
das
wenigen Monaten noch eine wunderschöne Drittliga-Partie.
Richtig.
Das 1912 Derby.
Genau, ja, das große Niedersachsen-Derby in diesem Wochenende. Ein anderes unbedeutendes Spiel war auch noch. Das war Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig, ja. Aber
Wer will schon 0-0 sehen?
Eben, genau. Also, tatsächlich,
Entschuldigung, das wahre Niedersachsen-Derby war das.
Ist das, glaube ich, tatsächlich ein sehr unbedeutendes Spiel im Vergleich zu Leverkusen gegen Werder Bremen. Einfach mal, um das vielleicht kurz eingestreut zu haben. Denn es gibt einen 13. deutschen Meister endlich.
Ach, echt?
Ja.
Ach, guck mal.
Und das ist nicht Werder Bremen, waren es nämlich vorher schon, sondern Leverkusen, die ihre erste Meisterschaft geholt haben. Und das auch mit aller Vehemenz wollten, weil sie 5-0 halt die Bremer dann noch vom Platz gekickt haben. Ja, was man dann hinterher gesehen hat, die ganzen LED-Banden sind Schrott.
Grüner Rauch fand ich auch sehr lustig. Ja. Grünwasserrauch. Ja, genau. Deutscher Meister U13, das war mir nicht klar. Alle Schalker weinen jetzt sozusagen, dass es Leverkusen doch vor ihnen noch geschafft hat. Aber gut, so ist das halt.
Ich möchte eben sagen, der mit zweitmeisten Meistertiteln im Verein Dortmund hat 5 Titel.
Mhm, stimmt.
Ja. Bayern 32.
Bayern 32 gefühlt. Ja. Deswegen denkt man auch so, als ich diesen Fakt gelesen habe, deswegen ist er mir auch so präsent mit den 13, habe ich gedacht, was zur Hölle? Ja, und dann siehst du halt die Auflösung.
In 600 Jahren Bundesliga, ja.
32 bei Bayern. Gut, ich will gar nicht weiterlesen.
Nee, das will man alles.
Dann hau das hin. 32 plus 11 mal 1.
Gladbach hat auch noch relativ viele, ne?
Ja, die sind, glaube ich, auch bei 4 oder 5.
Ja, die hatten auch mal eine sehr gute Phase. Kann man sich heute auch nicht mehr dran erinnern. Ja, es gibt wenige.
Lautern ist, glaube ich, dabei mit 2.
Stimmt, Lautern. Ja, richtig, genau. Als Aufsteigermeister geworden, tatsächlich, ja. Und noch. Erster FC Köln zum Beispiel.
Ja, ich hab das Bild gesehen. Braunschweig.
Die sind Meister 60. Geworden. Ja, Hannover 96, ja, genau. Wo wir gerade beim Thema 60. waren. Hannover 96, die haben ja auch vor kurzem erst ihre Meisterschaft gefeiert. 54 oder so.
Ja, aber das war, glaube ich, noch sind, vor der Bundesliga.
Das ist nicht Bundesliga. Ah, ja, stimmt. Gründung der Bundesliga und deutscher Meister sein ist noch was anderes.
Ja. Aber Schalke wäre sonst auch schon mal Meister
gewesen. Ja, richtig, stimmt. Ja.
Köln ist dabei mit zweimal. Das können wir auch noch eben erwähnen.
Haben wir eben erwähnt, genau. Der große Vorort von Leverkusen. Großer Vorort vor allen Dingen. Naja, gut, egal. Kommen wir zur Realität.
Genug vom Rasenfunk. Genau. Von der Bundesliga.
Ja, genau. Beides abgehakt, genau. Kommen wir zum richtigen Fußball, zum ehrlichen Fußball, zum guten Fußball auch. Oder auch nicht.
Ja, doch. Naja, doch. Ich war sehr zufrieden.
Ergebnistechnisch sehr guter
Fußball. Ja, ich war auch zufrieden mit dem Spiel.
Echt? Ich nicht.
In beiden war ich da ganz zufrieden.
Ich im Großen und Ganzen, ja, okay, ja, doch. Im Großen und Ganzen schon. Wenn du irgendwie 4 Tore machst, kannst du eigentlich nicht sagen, du bist unzufrieden. Aber es trotzdem fasziniert irgendwie, dass, also ich könnte wieder viel meckern und ich glaube, die letzten
Podcasts,
habe ich auch immer viel gemeckert und wir gewinnen die Spiele alle langsam, es ist absurd, das ist ja, ist aber genauso umgekehrt. Ist ja
unglaubwürdig.
Ja, genau, aber ich hab, ist genau wie letzte Saison, als wir abgestiegen waren, da habe ich gesagt, so schlecht war es alle gar nicht, wir haben immer verloren, also es geht in beide Richtungen, ich kann einfach immer meckern und weil ich kann immer das Spiel anders sehen, als es dann wirklich war.
Du kannst immer das geben, was wir eigentlich nicht brauchen.
Ja, genau, ich bin immer der Konterpart so ein bisschen. Ja, aber ein bisschen Änderungen gab es wieder im Spiel. Jonas Fedel durfte wieder von Anfang an ran. Und Lars Bitt, Chep, der was am Auge hatte und deswegen das Tor nicht sehen konnte, konnte nicht spielen. Hat dann auch gar nicht erst in den Kader geschafft. Lars Bitt dafür dabei und ja, genau. Jonas Fedel wieder arbeitet sich so langsam ran in seine Rolle. Durfte wieder Mittelfeld spielen. Also 6er, 8er, 10er, alles. Aber nicht ganz krass präsent wie in Hamburg, beim Hamburg 2-Spiel so. Aber insgesamt, ja.
Ja, erst die irritierende Szene dazu ist, dass Jonas ja nicht als unser Kapitän aufgerufen wurde, sondern die Kapitänsbinde, wie die zugesprochen wurde, wie ja, man gedacht habe.
Aus Gewohnheit.
Ja, Gewohnheit, genau. Kann ich dann so weit auch nachvollziehen. Und man denkt so, ach, wenn der Kapitän wieder da ist. Also ja, bei Luka Tankulic ist es auch nicht passiert. Ja,
eben, ne? Genau. Fand ich ein bisschen respektlos, auch wenn es wahrscheinlich einfach nur ein Fehler war. Also ich glaube, keine böse Absicht
dahinter.
Ja, genau, keine böse Absicht logischerweise dahinter. Ich fand es aber trotzdem auch sehr, sehr unglücklich, wie es gelaufen ist. Und zu Marek Janssen gab es auch noch irgendeinen Spruch, ich glaube, wollte irgendwie Dreierpack sagen und hat sich dann verhaspelt, weil er vier Tore geschossen hat. Aber naja, gut, egal, das sind so kleine Probleme vorm Spiel. Aber insgesamt, ja, muss man wieder sagen, SV Meppen kann man in dieser Phase eigentlich so zusammenfassen, wir beginnen immer sehr gut und lassen dann doch stark nach. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen so der Fall, dass man wirklich die ersten, ja, ich weiß gar nicht, das ist 1-0 eigentlich gefallen.
Ich wollte gerade sagen.
12. Minute.
Ja, aber deswegen kannst du halt sagen, also dieses stark nachgelassen, das sehe ich halt. Ja, wenn wir Richtung zweite Halbzeit gehen, da können wir dann später darüber reden. Aber ich finde schon, dass man gut angefangen hat und sich richtig gut ins Spiel eingefunden hat und dann lange auch schon so ein bisschen den Platz markiert hat.
Ja, das ist richtig. Aber ich finde halt schon, dass du wirklich siehst, also das Tor ist in der 12. Minute gefallen. Kurz, ich glaube, wie die Ecke passiert ist, war noch sehr, sehr kurios. Erstmal, die erste Chance, ich weiß gar nicht, Fedel war es dann auch, der den Ball irgendwie noch reingebracht hat, wo der Ball quasi schon rausgeklärt war und jeder im Stadion gedacht, okay, der ist im Aus.
Die zweite Ecke insgesamt im Spiel, ne?
Ja, richtig, genau, zweite Ecke. Oh ja, stimmt.
Dann du hast bei der ersten nämlich noch vollmundig, aua, das können wir, dann machen wir ein Tor raus.
Können wir,
ja. Du hast sehr merkwürdige Blicke kassiert, zu Recht übrigens aus
anderen. Zu Unrecht, wie sich das Spiel gezeigt hat.
Ja, aber erst bei der zweiten Ecke.
Okay, zwei Ecken, das ist natürlich schon schwach. Ja. Nee, aber da war Jonas, der den Ball, glaube ich, abgegrätscht, Habelser, der den Ball rausgegrätscht hat und der für alle eigentlich ersichtlich im Aus war und dann wurde der Ball nochmal reingespielt und da kam noch eine gute Chance raus. Luca Prasse, der noch ganz knapp am Tor vorbeischießt. Und genau, wenig später dann die Ecke. Unser ehemaliger Top-Torjäger Julius Düker hat nochmal gezeigt, dass er für den SV Meppen auch noch treffen kann.
Und dass er noch für den SV Meppen brennt.
Tim Möller, genau.
Sehr gute Bewerbung übrigens für nächste Saison.
Ja, ich weiß ja nicht. Tim Möller mit der Ecke und ja, Julius wird unglücklich angeköpft, so muss man es ja dann doch ehrlicherweise auch sagen. Und oder ich glaube, nee, an Havelser, der zum Kopfball hingehen wollte und den Ball nicht trifft und in der Mitte kriegt er irgendwie den Ball an die Schulter oder so, und dann geht er ins Tor. Aber gut, nehmen wir natürlich mit. Er hat auch im Hinspiel gegen uns getroffen, von daher darf er jetzt auch für uns treffen.
Ausgleichende Gerechtigkeit.
Ja, war auch ein sehr kurioses Tor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sehr schönes Tor natürlich, aber eine sehr verunglückte Flanke, die dann irgendwie ins Tor gefallen ist. Aber ja, deswegen, da hat er das jetzt wieder gut gemacht durch sein Eigentor.
War aber auch zu dem Zeitpunkt schon verdient.
Ja, also
wir haben gut angefangen, haben klar das Spiel in der Hand gehabt und das Tor war eigentlich überfällig. Das ist dann klar durch Dückerfels natürlich für ihn unglücklich, für uns.
Überfällig 12. Minute ist auch schon ein krasser Ausdruck. Ne? Also dann weißt du schon, dass wir eigentlich schon eine Dominanz auf dem Platz hatten.
Da. Ja, genau. Ja, finde ich auch. Also wir haben, wie gesagt, ja sehr, sehr gut gestartet. Aber danach haben wir es dann nicht mehr so richtig hinbekommen. Also danach schon noch ein bisschen. Also ich würde vielleicht sagen, die letzten 20 Minuten, 15, 20 Minuten, da konnte man schon sehen, dass Havelse klar feldüberlegen war, also wirklich, wirklich sehr klar. Die eine oder andere gute Chance hatten sie auch noch. Und von uns kam gar nichts. Ich hatte wieder mal so Lohne-Vibes, also dass sehr, sehr viel, ja, unnötige Fehler im Mittelfeld, Fehlpässe, fehlendes Zweikampfverhalten oder fehlende geführte Zweikämpfe, also dass man nicht so richtig in den Zweikampf reingefunden hat oder dann so halbherzig reingegangen ist, wie auch immer. Das war das, was mir doch so aufgefallen war. Und dass du da gar nicht mehr ein Spiel gefunden hast. Kein Spielaufbau, keine Umschaltmomente oder so. Also das, was wir eigentlich gut können, auch mit der Führung im Rücken, dass wir dann halt, so wie gegen Kiel zum Beispiel auch, gegen Kielia, dass du da dann halt die sehr hohe Abwehr überspielen konntest. Das hat alles nicht funktioniert, fand ich in der ersten Halbzeit.
Ja, was man wohl sagen...
Nicht mehr.
In der Phase der zweiten
Halbzeit.
Der ersten Halbzeit.
Ja. Was man wohl sagen muss, das aber auch über beide Halbzeiten hinweg, dass man halt Luca Prasse ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sondern das meiste irgendwie über die andere Seite gelaufen ist. Der konnte tatsächlich vogelfrei da stehen. Klar, vielleicht fehlt dann auch die Übersicht oder gerade der mögliche Weg, um da schnell hinzukommen, damit Luca das auch vernünftig nutzen kann. Aber insgesamt, tatsächlich hast du schon ab und zu das Gefühl gehabt, na, ihr könnt es doch mal auch über die andere Seite versuchen und nicht immer.
Ja, wie gesagt, ich fand, war wenig zu erkennen, wie man es überhaupt probieren wollte. Was halt wirklich die ersten 15, 20 Minuten noch sehr, sehr gut funktioniert hat, halt wirklich auch eine klare Spielidee, klare Passwege und alles und klare Angriffe. schnelles Umschaltmoment, schnelles überhaupt, schnelles Spiel, das fehlte irgendwie. Also ich hatte da wirklich, wie gesagt, Lohne-Vibes. Auch Willi war so ein Punkt, der wirklich so zwischen Genie und Wahnsinn immer war, der den Weg mal nicht gegangen ist so und dann auch ein bisschen unglücklich reagiert hatte und so. Das finde ich dann im Mittelfeld doch schon schwierig. Ich meine, kann man jetzt mir auch Doppelmoral vorwerfen, wenn ich das bei Marek Janssen so dann verteidige, wenn er dann jetzt den Sprint nicht ansetzt. Aber das ist, finde ich, noch sehr unterschiedlich, wenn du im Mittelfeld dann wirklich den Zweikampf wirklich nicht suchst. Und das ist mir bei ihm doch schon ein bisschen aufgefallen.
Genau, deswegen, also
wir haben, glaube ich, im Stadion auch gesagt, ich weiß, das Wort ist jetzt vielleicht, muss man vielleicht ein bisschen differenziert betrachten, aber so ein bisschen, ja, hochnäsig, so ein bisschen fehlte so wirklich die, ja, dieses Vorangehen so. Also so hat er immer das Gefühl, dass er dann den Weg nicht gehen wollte oder halt einfach sagt, klappt schon irgendwie oder jemand anders ist wohl da und ja, das war schon schwierig.
Ich muss da eben zu sagen, also du hast ja zwischen Genie und Wahnsinn benutzt den Ausdruck gerade eben und von dem Genius, den Willi ganz klar besitzt, meiner Meinung nach, war für meinen Geschmack quasi nichts zu sehen. Also er war sehr, sehr zurückhaltend, er hat sehr, sehr viel ins Leere laufen lassen.
Ja.
Viele Pässe, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Ich war irritiert, beschockiert, was ich da von ihm gesehen habe in dem Spiel, denn ich weiß, dass er es besser kann und er hat es halt in fast allen Spielen diese Saison deutlich besser demonstriert. Ist ein bisschen schade. Ich würde gerne wissen, woran das liegt. Ob da jetzt so ein bisschen, ja, man kann ja halt jetzt auch nur mutmaßen, ob da jetzt so ein bisschen die Lust verloren gegangen ist, wo er jetzt die Kapitänsbrille tatsächlich nicht mehr trägt oder so, dass er sich ein bisschen weniger wichtig fühlt vielleicht auch oder sagt, ja, dann muss der Fehler jetzt auch mal ein bisschen mehr arbeiten, so in Anführungsstrichen. Ich weiß es nicht. Ein bisschen schade ist es. Ich hoffe, das war ein einmaliger Formausrutscher.
Ja, ich glaube wirklich, dass das halt nur ein Ausrutscher ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube nicht, dass da er sich jetzt irgendwie hängen lässt im Verlaufe der Saison jetzt weiterhin. Wahrscheinlich hast du einfach mal so ein Spiel, wo nicht alles hundertprozentig läuft und dann, wenn du dann mal über den Ball trittst oder so und dann ein Fehler häuft sich an den anderen. So ein Spiel, wie gesagt, Lohne ist das beste Beispiel. Da hat es dann halt die ganze Mannschaft angesteckt. Ja. Also nicht von ihm jetzt ausgegangen, sondern insgesamt so Nervosität, die sich dann übertragen hat. Da dann halt eher von der großen, ja, Erwartungshaltung des Spiels. Aber hier haben sich halt Fehler.
Auch an sich selber, glaube ich.
Auch an sich selber, man genau, auch
ja guter was, Punkt. Was damit, ja, dass an dem Spiel quasi die Saison hängt.
Ja. Auch von der Erwartungshaltung so, ne? Also nicht nur für den Verein, sondern bin mir relativ sicher, also sprechen wir gleich über so ein bisschen die Phase, in der wir uns gerade befinden, erst nach dem Spiel. Aber ja, dass sich das halt so ein bisschen über mehrere Spiele übertragen hat, wie gesagt, ist nicht nur Willi, es war ja gefühlt das ganze Mittelfeld auch, ja.
Ich glaube, vielleicht lief es einfach am Anfang so gut. Also man hat ja die ersten 15, 20 Minuten, finde ich, wirklich vollkommen dominiert. Ja. Vielleicht hat sich das dann so, ja, so ein bisschen ja, im Kopf eingebrannt, dass man diesen Schritt halt weniger gehen kann.
Genau,
und ich meine, es ist halt ein, zweimal vorgekommen, wirklich, dass er angespielt wurde und dann halt ein Havelser Spieler dazwischen gespritzt ist. Mhm. Man einfach dachte, wenn du dem Ball einen Meter entgegengegangen wärst, hättest du ihn gehabt.
Ja, genau, das meinte ich mit dieser Hochnäsigkeit.
Ja, das ist halt, ja, das sieht halt ein bisschen blöd aus, aber vielleicht war das einfach so, weil es halt am Anfang so gut funktioniert hat. Da haben wir den Ball so laufen lassen, da musste man vielleicht auch diesen Schritt weniger gehen, weil der Pass halt auch ein bisschen genauer kam. Also es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt so, ja, als Vorwurf zu machen, aber ich meine, man hat eindeutig gesehen, ja, diese Phase, die letzte Phase und auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit hat Havelse einfach, ja, ob das durch das diesen Schritt mehr war, aber sie haben halt diese Zweikämpfe halt gewonnen.
Die dadurch, haben sich reingearbeitet in das Spiel.
Und dadurch hatten sie auch, ich würde sagen, haben sie so deutliche Spielkontrolle gehabt tatsächlich, ohne jetzt große Chancen wirklich herauszuspielen, aber sie haben uns davon abgehalten, Chancen zu erarbeiten und ja, waren auf jeden Fall dem Ausgleich zeitweise näher, als wir dann der Führung oder dem Ausbau der Führung. Ja,
grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, die sind halt eigentlich dann in der Zwischenphase ganz gut bis zum Strafraum gekommen. Da war dann halt meistens Schicht.
Ja.
Also daraus irgendwie was zu kreieren war halt nicht mehr möglich. Aber genau wie du sagst, das ist halt viel gewesen, dass sie uns zumindest die Spielzeit abgenommen haben, die Chancen nach vorne abgenommen haben und damit...
Aber ich glaube halt, ich glaube aber nicht, dass es nicht möglich war, weil wir dann im Endeffekt dann noch so gut verteidigt haben. Ich hatte eher das Gefühl, dass eher die Schludrigkeit oder das Unvermögen der Havelser waren. Ist auch wieder so ein Punkt, hatte ich ja bei Lohne zum Beispiel auch gesagt beim Pokalspiel, wenn da ein anderer Gegner gestanden hätte, der hätte uns in der Phase wahrscheinlich 5-6, er hätte uns ein paar Tore eingeschenkt. Wenn ich übertreiben direkt.
Du dämonisierst gerade sehr stark
immer. Ja, genau, deswegen, das hatte ich jetzt aber auch so ein bisschen, dass wenn du das gut ausspielst, wenn du mit 1-1 in die Kabine gehst, dann wird die zweite Halbzeit wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer für uns. Und deswegen war das 1-0 mit dem 1-0 in die Halbzeit gehen quasi schon das Beste an der Halbzeit. Und
hat man sich ja und ehrlich sagen, also genau was Lutz gerade auch schon so angedeutet hat, ich habe zu keiner Zeit irgendwie Angst gehabt, dass wir das Spiel gerade verlieren könnten.
Das ist krass. Ich schon, ehrlich gesagt. Und zwar recht häufig tatsächlich, auch gerade in dieser Phase.
Also akute Angst, muss ich sagen, hatte ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich meine, die Sorge war halt, dass dann vielleicht doch mal ein Angriff komplett ausgespielt wird, weil man halt nur 1-0 führt. Ich meine, Genau. Also ich hatte auch keine Szene jetzt irgendwie, wo ich sage, boah, ja, da war es wirklich richtig knapp. Nee. Aber es hätte, wie du schon sagst, wenn Havelse das besser ausgespielt hätte oder wenn sie da vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität gehabt hätten, hätte, jetzt zweimal hätte, aber also ich sag mal so, die Gefahr war da, auch wenn sie sich nicht komplett angedeutet hat,
sag
jetzt mal. Also Havelse hatte eigentlich nicht wirklich eine ernstzunehmende Chance.
Ja, ich glaube wirklich, was es so in die Highlights geschafft hat, das stimmt natürlich, aber ich habe schon den ein oder anderen Angriff in den 16er schon reingehen sehen und deswegen, wenn man das dann etwas besser ausspielt, dann kann das natürlich schon zum Tor führen, das meinte ich wahrscheinlich dann mit der Angst und bin dann auch froh, dass es damit 1-0 in die Kabine ging, weil ein 2-0 lag definitiv nicht in der Luft in der ersten Halbzeit. Zu dem Zeitpunkt gerade.
Also zum Ende hin nicht mehr, das stimmt. Also ich meine, man hätte vorher auf 2-0 schon stellen können.
Ja.
Ebenso, man hat auch keine Großchancen irgendwie kreiert, aber man hat halt quasi so das Spiel im Griff gehabt, wie es dann später Havelse im Griff hatte.
Ja.
Aber, ja gut, ich meine, ein 1-0 war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, das verdiente Ergebnis, weil man hat schon mehr von der ersten Halbzeit gehabt, hat halt auch bessere Chancen gehabt. Aber man muss sich halt definitiv ankreiden lassen, warum hat man das nicht bis zum Ende geschafft? Warum hat man Havelse nicht weiter kontrolliert? Also man hätte das eigentlich, muss nicht sein, dass man das zulässt, dass man sich so die Butter vom Brot nimmt. Oder
ja,
so
genau, finde ich auch. Aber es zeigt vielleicht auch, dass Havelse jetzt auch kein Fallobst ist, ne?
Man auch viele. Ja, ich fand auch, also dass man schon gesehen hat, fand ich auch, in der guten Phase hat man halt gesehen, dass Havelse es halt spielerisch lösen wollte und nicht nur über Kampf und nicht nur über Einsatz. Und dieses Spielerische haben sie dann halt auch mal aufs Feld gekriegt. Halt, wie gesagt, ohne ins letzte Drittel zu kommen, so richtig. Aber die haben halt auch dann gute Kombinationen wohl aus der Abwehr heraus gehabt. Mhm. Aber gut, fürs obere Drittel hat man dann auch gesehen, warum es dafür halt am Ende nicht
gefährlich ist. Letzte Drittel, würde ich sagen. Wie gesagt, ein paar Mal
das
letzte Drittel, also die waren ja schon im letzten Drittel, aber dann fehlte der Abschluss oder halt der letzte Pass.
Ich meinte mit letztem Drittel halt den Torabschluss.
Ja. Okay.
Genau, den haben sie halt nicht zustande gebracht.
Zu selten, ja, zum Glück. Ja, gut. Aus der zweiten Halbzeit kam man dann aber auch nicht verbessert. Das ist halt auch wieder so ein Ding, die letzten Heimspiele war es irgendwie so, ich weiß gar nicht, was war denn das Spiel jetzt, das letzte Heimspiel vor dem Spiel gegen Havelse, ist ja schon ewig her, Phoenix Lübeck also, oder halt Lohne.
Ich wollte gerade sagen, Lohne wäre mir das jetzt halt auch nochmal sehr deutlich aufgefallen, weil wir da auch ganz klar noch gesagt haben, da muss eine deutliche Ansprache kommen in der Kabine.
Ja.
Und da müssen die mit dem gewaschenen Kopf wieder rauskommen und ein anderes Bild zeigen.
Ja, genau.
Und da ist es schon aufgefallen, dass halt eigentlich nichts anders war, ne? Aller Andreas, es bleibt alles so, wie es ist. Ne?
Ja.
Aber das war jetzt hier bei Havelse tatsächlich auch zu sehen, das muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwie mit einer neuen Idee jetzt aufdreht oder den Platz mit anderen Aufstellungen oder sowas
befüllt. Ja gut, wahrscheinlich war halt der Plan, wir gehen halt so raus, wie wir in der ersten Halbzeit rausgekommen sind und wir zeigen das, was wir ja schon gezeigt haben, dass wir es gegen Havelse auch können.
Ja.
Nur klappt hat es halt nicht. Muss man einfach leider so sagen. Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte auch Havelse.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand, insgesamt hat das Spiel auch ein bisschen abgenommen. In der ersten Halbzeit würde ich schon durchaus sagen, das war ein sehr gutes Drittligaspiel, sehr gutes Regionalligaspiel. Und vielleicht ein mittelmäßiges Drittligaspiel. Nee, aber schon eher ein gehobenes Regionalligaspiel, was man sich, glaube ich, auch als Neutraler wohl einigermaßen gut ansehen könnte. Im Stadion zumindest, im Stream natürlich nicht, weil der ja wieder mal schwierig war, wie es immer so ist bei NordFV. Aber gut. Aber ja, in der zweiten Halbzeit hat das ein bisschen nachgelassen. Und ich finde aber schon, dass man sagen kann, wir haben in der 56. Minute zum ersten Mal gewechselt. Jonas Fädel durfte raus und ein Comebacker war wieder drin, und zwar Finn Seidel. Nach Kreuzbandriss, gefühlt 3 Wochen nach Kreuzbandriss, ist er wieder da. Ja, ich glaube, es sind 4 oder 5 Monate jetzt, was schon, ja,
ich
schon
ganz sagen, krass ist. Also, ich habe zu dir im Stadion ja auch noch gesagt, boah, heute sind Namen auf dem Platz, da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass es überhaupt Meppner sind. Ne? Fädel, ja. Seidel, Harry Donhoff, alles so Spieler, ja. Wo du ach, dann immer so denkst, ja stimmt, da war mal was, aber
also ich war lang bei, als Seidel, also als die Aufstellung rauskam und Seidel auf der Bank saß, ich habe felsenfest damit gerechnet, dass er halt auf der Bank sitzt, weil wir einfach Platz auf der Bank, auf der Bank haben und er halt damit, nicht wirklich eine Option ist. Damit er nicht irgendwie
Puttkammer steht, ne?
Ja, war dann, er auch. Ja, also damit da nicht halt ein Eigenspieler
ja, genau, dass so die halt aufgefüllt auch wird, sondern können,
dass da halt einer sitzt, der sagt so, jetzt führen wir den langsam wieder ran. Mhm. Ist noch keine Option für heute, aber ist schön, dass er mal wieder da ist, so ne, Stadionluft schnuppern quasi. Ja. Und dass er dann eingewechselt wird und dann nicht nur für vielleicht 2 Minuten so als besseres Lauftraining,
ja,
sondern wirklich eine halbe Stunde oder noch mehr als eine halbe Stunde in, ich sag mal, in vollstem Druck, weil das Spiel war ja 1-0, war ja quasi noch alles drin. Ja. Havelse war die bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt auch noch. Also wirklich mit vollem Wettkampfdruck hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Aber schön, dass er wieder da ist und schön, dass es auch so gut geklappt hat.
Auf jeden
Fall, sowohl gesundheitlich als auch vom Spielverlauf dann her.
19. November war sein letztes Spiel, wo er verletzt ausgewechselt wurde gegen Otto.
Das ist schon krass, ey.
Das ist schon der Hammer, Alter. Jetzt 13. April. Ja, das ist mal eine Wunderheilung.
Heilfleisch.
Ja, genau, das ist gut zusammengewachsen. Das
5 Monate fertig.
Ja, wirklich krass, ey, wirklich. Also normalerweise 6 Monate bist du raus und musst dann halt langsam angeführt werden, so quasi. Und jetzt heißt es 5 Monate und er spielt.
Ja, crazy. Ja, krass.
Ja, und ich finde aber, man konnte das im Spiel sehen. Also es wurde jetzt nicht auf Schlag besser, logischerweise, aber Seidel konnte dem Spiel schon wieder so ein bisschen seiner Kreativität aufdrücken. Er war auch einer, der dann wieder die rechte Seite gut beackert hat und offensiv sich immer angeboten hat. Und ein paar Spielzüge liefen auch über ihn. Jetzt keines der Tore natürlich, aber auf jeden Fall kein Vorwurf, logischerweise. Aber ich fand schon, man konnte sehen, dass das auch die Mannschaft so ein bisschen, wahrscheinlich auch aus Freude, dass Finn wieder fit ist. Und das hat so ein bisschen auch die Mannschaft beflügelt. Jetzt wird es, wie gesagt, nicht auf Schlag besser, aber ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum es dann halt, warum die Tore dann jetzt ein paar Minuten später gefallen sind. Und zwar, ja, es ist nicht wirklich viel passiert jetzt von Havelse und auch nicht von uns. Deswegen würde ich sagen, können wir mal zu den Toren kommen.
Ja.
Und das 2-0. Fand ich auch ein sehr, sehr stark herausgespieltes Tor über Luca Prasse, der wirklich einen perfekten Chipball über die Abwehr, und es war kein Abseits, anders als ich es im Stadion gesehen habe.
Warst du überzeugt davon?
Ich war 100%ig überzeugt. Ja. Und als ich mir die Highlights angeguckt habe, war ich auch noch überzeugt. Und als ich dann halt so, ich sag mal, so Frame für Frame gestoppt habe, würde ich schon sagen, es war kein Abseits, es war gleiche Höhe. Und zwar wirklich perfekt, einfach perfekter Pass von Prasse, der wirklich schön in den Lauf von Jonathan Wendling gelupt
hat. Bitte denke am Freitag daran, dass du dich auch an deiner Umgebung dann nochmal eben entschuldigst dafür, dass du...
werde ich selbstverständlich machen, ja.
Die hören das doch alle heute.
Ja,
also
natürlich.
Ja. Heute vielleicht nicht mehr, aber
heute ist
zum Spiel.
Ja.
Ja.
Über genau. Von der Toni-Box bis zum Grammophon hören sie uns alle zu.
Ja.
Ja, einfach perfekt gespielt. Auch, dass Wensing dann den Ball so wunderbar über den Tor drüber lupft.
Stein habe ich auch noch so gedacht, naja, eigentlich wahrscheinlich besser querlegen können. Aber auch in den Highlights konnte man sehen, dass eigentlich das die beste Lösung war. Ich meine, er war drin, logischerweise ist es die beste Lösung. Aber es war noch ein Havelser wirklich im Laufweg sozusagen. Ich glaube, Jansen ist mitgelaufen. Ja. Und da muss man schon sagen, Wensing, der sich jetzt auch so ein bisschen das Selbstvertrauen geholt hat, der ist ja eigentlich unser Pokal-Wensing, der da immer die Tore macht, jetzt sein erstes Saisontor.
Gute alte Pokalwending.
Ja, natürlich. Und ja, deswegen jetzt auch mit seinem ersten Tor in der Liga und sei ihm auf jeden Fall mega gegönnt. Und ja, war ein schönes Ding. Schöner Lupfer, sowohl erst von Prasse, der jetzt auch wieder eine Vorlage gegeben hat, nach etwas längerer Zeit. Auf jeden Fall stark.
Ja, und danach standen ja schon, da stand ja schon die beste Zeit aller Zeiten an, ne? Die 80er, ja. Okay. Nicht nur als das Jahrzehnt. Ne?
Das kann ich nicht
beurteilen. In der zwei Drittel hier das Licht der Welt erblickt haben, du bist knapp zu spät gekommen. Ja, und aber auch nur knapp, ne?
Ganz, muss man
dazu sagen. Und wir meinen aber die 80. bis 90. Minute, die ja dann für uns auch nochmal ganz hervorragend gelaufen ist, muss man einfach sagen. Das ist ja auch eine Zeit, die uns häufiger schon gut gelegen hat. Kann man ja auch mal so sagen.
Man muss wirklich sagen, kurz danach, mal gucken, wann das Tor ist gefallen.
Zwei Minuten später, 73, 75.
Ja, wenn nicht. Genau, da ging es gut ab, genau, bis zur 77. dann. Ja, Marek Jansen, Vorlage diesmal von Willi Evsejew, Genie und Wahnsinn.
War es in den 70ern? Haben wir nicht in der, ich habe 82 und 85.
Leider nicht.
Habe ich mich um die 88.
Alles haben wir. Zurück, was ich. Die 88. haben wir noch. Da hat ein sehr guter Spieler mit einem sehr guten Vornamen das Tor gemacht. Ja. Und genau, erstmal machen wir das 3:0 dann von Marek Jansen. Also wirklich, da hatte man so ein paar Undav-Vibes wieder. Also erstmal die Flanke von Willi Evsejew. Schön rüber. Eigentlich
auch hat der ein Angebot von Stuttgart.
Genau. Aber auch eigentlich von Prasse war ja auch schon so ein Pass. In diesem Fall über die Abwehr und dafür ist eigentlich immer so mehr durch die Abwehr, aber eigentlich auch so schön in den Lauf dann. Aber ja, die Vorlage von Willi dann auf Marek, der dann einmal schön verzögert, den Havelser durchgrätschen lässt und dann ins lange Eck schiebt. Da merkt man einfach, der Junge hat sich durch seine vier Tore dann ja auch ein bisschen Selbstvertrauen geholt, so wie Wensing dann auch, wo es nur ein Tor war dann. Aber und dann merkt man schon, wenn es halt läuft, dann machst du solche Tore. Normalerweise schießt du dann und dann wird er abgegrätscht oder geht daneben oder so. Aber wenn es läuft, dann läuft's. Und ja, so ist er dann zum 3:0 reingegangen und alle waren glücklich und haben gesagt, das Spiel ist vorbei. Naja, nicht ganz. Also
aber das Tor muss man nochmal, finde ich, kann man nicht oft genug loben. Also wie er den Ball da nochmal stoppt und den Havelser ins Leere grätschen lässt, das ist schon...
Das hat Undav gegen Heidenheim, glaube ich, gemacht. Von daher, da passt das auch.
Ich finde tatsächlich, Undav, ja, im Kommentar, ja, in der Praxis hat er den Ball deutlich weniger aktiv gestopft, wie Marek das am Wochenende gemacht hat. Also, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber...
Aber Marek zu Stuttgart natürlich, klar. Ist natürlich klar.
Lassen wir Stuttgart aus, er geht einfach direkt zu Nagelsmann.
Achso, zu Nagelsmann. Ja, okay. Ich dachte zu Brighton.
Wenn schon VfB, dann auf jeden Fall Stuttgart.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann.
Ja, aber war ein wunderschönes Tor.
Ja, gut. Das kann man nicht oft genug sagen, das stimmt.
Heißen Pfosten, Latte, Netz.
Schon schönes Tor, ja. Irgendwie 2 Meter irgendwas hoch. Genau. Gut, 2 Minuten später dann aber auch wieder. Meppen wäre ja nicht Meppen, wenn man sagt 1-0, 75 Minute, safe. Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich noch ein bisschen spannend machen. Ne? Und ich habe auch 3-1 getippt. Da hat ich gedacht, komm, da müssen wir das für Kicktipp müssen wir das doch nochmal immer.
Ah, die Meppen werde ich meppen, ist jetzt eine harte Ansage nach den letzten Spielen, die wir so hinter uns gebracht haben, zu 0. Ja, also wir haben Pünd hier über jeglichen Klee hinweg gelobt, den wir finden konnten im gesamten Emsland.
Lohne, ganz entspanntes Spiel, vollkommen richtig. Phoenix Lübeck 1-0 hochverdient gewonnen, gar kein Problem gewesen. Ja, Kilia Kiel natürlich, ist klar. Dann noch 0-0 Spiele. Aber ja,
ich meine halt, er hat den Kasten halt aber über Strecken jetzt sauber gehalten.
Ja, das muss ändert nichts daran, dass.
Und dass er jetzt einen reingelutscht kriegt, das werden wir ihm jetzt nicht böse angreifen.
Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass es halt nochmal spannend wurde. Das ist halt so SV Mappen-Style. So, wenn du auch mal guckst, wenn du das 5-0 von Kilia Kiel rausstreichst, waren alle Spiele sehr. Nerven aufreibend. Also sehr.
Also bei 3-1 fangen meine Nerven aber noch nicht an zu flattern.
Ja, ey, ganz ehrlich, so wie das Spiel so ein bisschen gelaufen ist, habe ich gedacht, es könnte passieren. Und die hatten ja auch noch Chance nach dem 3-1 auf dem Tor. Deswegen. Aber das 3-1 machen wir erstmal. Auch das in den Highlights sehr interessant zu sehen. Also ein langer Ball in den 16er, wo dann 6 Meppener hinterherlaufen, während der Havelser querlegt und dann Luca Prasse dann gegen 2 Leute dann sich stellen muss und das logischerweise nicht hinkriegt und Pünd konnte auch nur noch hinterher gucken den Ball. Typische Meppenabwehr so ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen auch 3-0, alle waren so ein bisschen überflügelt und dann war die Defensivarbeit jetzt nicht mehr die allerhöchste Priorität. Aber vielleicht einfach um falschen Fuß erwischt, das ist jetzt in der Rückschau ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich fand schon, wie da verteidigt wurde, war schon sehr schülermäßig. Also wirklich so von wegen, keiner wusste mehr genau, wo war seine Position, wer musste wen stellen, wer musste welchen Raum zustellen. So. War man wahrscheinlich einfach noch etwas zu betrunken nach dem 3-0. Und ich meine, wenn ein Tor fällt, dann in den 5 Minuten fallen dann in der Regel immer häufiger Tore als in anderen Minuten oder so ähnlich. Ich glaube, du hast die Statistik mal irgendwie mal so aufgebracht.
Ja, genau. Das hing in, ich glaube, es waren 2 oder 3 Minuten nach einem Tor, ist die Chance, dass ein Tor fällt, doppelt so hoch wie in der normalen Minute. Irgendwie so meine ich das mal gehört zu haben. So, und das hat sich dann jetzt auch zweimal bestätigt.
Genau, das sind so die jetzt haben wir Wissenschaft mit reingebracht und sie auch noch bestätigt. Von daher passt.
1912 macht A.
Genau. Schrödingers Podcast.
Schrödingers Podcast. Ist der Ball drin oder ist er nicht drin?
Ja, genau. Ja, da in der Phase hatte man dann so gedacht, ja, wenn jetzt Havelse wirklich ein Tor macht, man hat ja auch die Pokalspiele noch im Hinterkopf gehabt, so Viertel- und Halbfinale und so, ne? Da wo auch alles schon sicher war. Und selbst die 19. Minute mit 2 Tore Vorsprung heißt doch nichts. Deswegen eine gute Chance hatte Havelse auch noch, wo der Ball dann fast schon durch den ganzen 16er ganz knapp am Tor vorbeigeht. Also wenn da einer den Fuß reingehalten hätte oder irgendein anderes Körperteil, wäre der auf jeden Fall drin gewesen. Von daher, muss man schon sagen, dass das noch nicht sicher war. Sicher war es dann wirklich erst ab der 88. Minute und da durfte sich auch Lukas Eixler zum ersten Mal in dieser Saison ein Tor auf die Kappe schreiben und sei ihm auf jeden Fall mega gegönnt, freut mich mega, der auch länger raus war durch Verletzungen und es auch nicht schwer hat, in diese Mannschaft sich dann reinzuspielen und sich jetzt ja die Chance genutzt hat. Ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt wurde, aber auch kurz vorher logischerweise.
Was mir besonders 80. Minute. Was mir besonders gut daran gefallen hat, ist das Zusammenspiel auch zwischen ihm und Marek. Mhm. Das hatte nämlich die gleichen Vibes wie das Zusammenspiel zwischen Marek und Christopher Schepp.
Ja.
Und wie wir alle wissen, müssen wir auf einen von diesen 3 Charakteren auf alle Fälle verzichten in der nächsten Saison. Da er seine Leihe wohl Richtung Bielefeld beenden werden muss.
Ja.
Und ich kann mir aber tatsächlich gut einen Lukas Eixler an dieser Position vorstellen, der dann so ein bisschen herangezöglingt wird, noch von Marek auch so ein bisschen. Wenn der da bleibt, ja, ist ja ein spannender Artikel heute, dann mit einer Tagespost quasi zu der ganzen.
So viele Wörter und so viel Nichtsagen.
Genau, so viele Wörter und da steht einfach.
Wir haben Angebot gemacht, er hat es noch nicht angenommen. So, Ende.
Aber das reicht halt nicht für eine halbe Seite, deswegen schreibt man mehr Text.
Ich muss Marek Janssen auch nochmal kritisieren.
Ich fertig bin mit Loben, okay.
Achso, ja klar, dann mach erst fertig. Dachte, du wärst fertig.
Ich war eigentlich noch am Loben bei Lukas Eixler, der sich meiner Meinung nach sehr gut verkauft hat. Also nicht nur durch das Tor, sondern auch in dem gesamten Zusammenspiel, im kompletten Aufbau, auch den die Mannschaft da auf den Platz gebracht hat. Das sah sehr, sehr dynamisch aus. Und ich kann mir den gut als, auch wenn ich es ungern tue, als Chip-Ersatz vorstellen da an der Stelle.
Ja, ist auch so ein variabler Offensivmann, der auch hinter 2 Spitzen agieren könnte. Muss sich aber noch ein bisschen entwickeln, hat ja die Saison aufgrund halt ja von vieler Rückschläge das nicht hinkriegen können, so den Schritt nach vorne zu machen. Letzte Saison auch überragend bei der 2. gewesen und absolut ein Garant für den Aufstieg gewesen. Ich hatte auch gedacht, er wäre schon ein bisschen weiter, auch zum Anfang der Saison, aber irgendwie fehlte es so ein bisschen am Entwicklungsschritt. Aber ich hoffe, dass das jetzt einfach weitergeht bei ihm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, ist ja auch noch jung.
Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich auch im Spiel gegen Havelse halt, vor seinen 2 guten Aktionen, die er hatte, dass er zweimal körperlich im Zweikampf doch ein bisschen unterlegen war. Vielleicht fehlt ihm tatsächlich das, was Marek im Überfluss hat. Vielleicht sollte er vielleicht nochmal die ein oder andere Extraschicht im Kraftraum einlegen. Das könnte ihm, glaube ich, echt ganz, ganz gut tun in der Position, wenn er wirklich Spitze oder hängende Spitze werden will. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das noch ein bisschen Problem ist, weil, wie gesagt, im Zweikampf vorher, fand ich, ist er schon ordentlich weggeschoben worden, 1-2 Mal vorher. Aber gut, dass er das Gefühl dann am Fuß hat oder auch ich sag mal, das spielerische Verständnis hat, sich dann so zu lösen, dass man dann so aufs Tor zulaufen kann, wie er das halt beim 4-1 macht und dann auch die Übersicht und dass die Technik hat, den Ball dann so schön im Tor unterzubringen. Ganz stark und er hat ja fast noch 1 Minute oder 2 Minuten später auch noch ein Tor auflegen können, fast, wo er fast 1:1 die gleiche Situation hat und wieder aufs Tor zugeht und dann querlegt auf Marek, der, ich glaube, einfach ein bisschen zu überrascht ist und den Ball dann drüber haut. Wo er, ja, im Nachhinein muss man sagen, vielleicht hätte er besser selber abziehen können. Aber
ja, der ja, ich meine, er hat, dafür war aber ja auch nicht mehr da, wenn du den Spielstand ansiehst mit 4:1 und dann sagt er, ich nehme lieber die etwas sichere Nummer, als dass ich jetzt versuche, zwanghaft dann noch das Tor selbst zu machen.
Ja, ich glaube, er wollte einfach
wahrscheinlich das Querlegen mehr Sinn gemacht.
Vollkommen richtig. Und ich sag mal so, ist theoretisch auch richtig, weil Marek stand halt gut, hat den Ball ja auch bekommen. Ja. Ich sag mal, wenn er halt nicht drin ist, muss man sich halt die Frage gefallen lassen, wäre das andere vielleicht doch besser gewesen. Das wird man am Ende nicht beantworten können. Hätte er abgeschlossen und der Torwart hätte ihn gehabt oder dann hätte man...
gewesen, dass Jansen auf Aixler gelegt hätte. Aber es war so.
Ismus vorgeworfen.
In der letzten Szene? Ja. Nee. Okay, da war so. Okay. Ist Aixler am Ball gewesen.
Okay.
Und genau der erste Gedanke im Stadion war noch, also so vor dem Abschluss, hoffentlich macht er jetzt seinen ersten Doppelpack nach seinem ersten Tor.
Ja.
Und dann legt er halt quer. Und dann,
okay.
Ja, als Marek dann an den Ball kommt, denkt man, oh geil, hat genau die richtige Entscheidung getroffen. Gut, am Ende dann halt, wie gesagt, nicht. Ja. Aber ja, gut, ist jetzt erstmal nicht relevant. Ich finde es trotzdem positiv, dass er halt den Blick für den freien Mann hat.
Ja.
Und von daher auf keinen Fall ein Vorwurf. Ich meine, ein Tor musst du erstmal machen, wenn du nur 5 Minuten spielen kannst. Und das dann auch so, wie gesagt, so die Übersicht noch zu zeigen, macht auf jeden Fall Mut, dass er weitere Chancen bekommen wird, sagen wir mal so, in den nächsten Spielen.
Jetzt bin ich gespannt.
Auch nicht
vernichtenden Worte
genau. Gegen
Marek Jansen.
Auch nicht relevant, aber definitiv ein Vorwurf an Marek Jansen, der fast so das 3:2 so ein bisschen mit eingeleitet hat, weil eine Szene, die einfach überhaupt nicht geht, wenn du gefoult wirst, sitzen bleibst, mit ausgestreckten Armen dich zum Schiedsrichter hinwendest und sagst, ich hätte gern faul und dann aber weitergespielt wird, alle laufen weiter und du sitzt da immer noch und denkst dir so, ich möchte jetzt gern vorgepfiffen bekommen. Spoiler, wirst du in keiner Welt kriegen. Entweder kriegst du den Pfiff direkt oder nicht. Aufstehen, zurücklaufen bitte. Und wenn daraus ein Gegentor passiert, dann ist das Geschrei groß. So ist es natürlich halt nur eine Randnotiz. Trotzdem geht nicht. Nicht nur speziell an Marek Jansen natürlich, aber in dieser Szene, das sieht man in den Highlights übrigens auch sehr gut, würde ich nur nochmal anmerken, bitte, wenn der Schiri pfeift, das Spiel unterbrochen, sonst, auch wenn abseits reklamiert wird und was auch immer, oder wenn man denkt, der Ball ist im Aus, oder immer zum Schiedsrichter, Assistenten, oder wie auch immer, sich hindrehen und dann hoffen, dass da irgendwas gepfiffen wird, was für einen ist. Nee, einfach den Ball hinterher rennen. Wenn das Spiel unterbrochen ist, dann könnt ihr stehen bleiben. Vorher bitte nicht.
Das aber ich finde, da haben schwierig. Wir auch deutliche Schritte nach vorne gemacht. Gerade wenn man so, ich sag mal, die letzten Jahre betrachtet, finde ich das aktuell... ja, gut, die Szene mit Marek, ja, wobei das auch schon
bei ihm ist das schon relativ häufig, muss man dazu sagen.
Ja, also ich finde...
Ich werde drauf achten.
Ja, ich auch.
Also ich finde gerade bei Einwürfen, wo ich das früher tatsächlich problematisch fand, dass man dann den Ball nimmt und dann noch lamentiert und so weiter, während der andere schon einwerfen kann oder einwirft quasi, wo dann mehrere Spieler noch am Lamentieren waren, finde ich, hat man das jetzt auch schon deutlich gesehen. Oh, der Ball wird liegen gelassen, es wird sich wieder auf die Position zurückgezogen. Wo ich schon denke, dass da gibt es auch schon Schritte nach vorne, klar. So manchmal kann man mal als Stürmer vielleicht auch nicht anders, wenn man es so eindeutig empfindet, aber
ja.
Gut, ich meine generell
Kopfsache
ja,
vielleicht,
ja. Ist das natürlich richtig, aber. Zum
Glück ist nichts draus entstanden, deswegen, genau wie du gesagt hast, nehmen wir das als Randnotiz hin. Wie gesagt, du stachelst mich jetzt dazu an, darauf zu achten,
ob sehr
das
gut.
Richtig in den nächsten Spielen wieder auftauchen wird als Fehler. Ich bin mir sicher, dass nicht, denn ihr hört uns ja jetzt hier und wir
müssen abstellen. Ja. Und darum nicht auch alle anderen, die das tun vielleicht. Sander van Looy ist mir zum Beispiel auch immer aufgefallen, dass er das häufiger macht, aber in letzter Zeit auch nicht mehr, aber hatte schon seine Momente des Reklamierens.
Nichtsdestotrotz, nach 4 Minuten Nachspielzeit konnten wir dann den erlösenden Abpfiff kassieren und haben das 4:1 sauber nach Hause gebracht.
6. Spiel ohne Niederlage. Sechstes Pflichtspiel, glaube ich.
Satte 3 Punkte, die Hannover an dem Wochenende nicht eingezogen hat. Und schon geht die Diskussion wieder los, zumindest in dem Kreis.
Lübeck mich halt auch
ansprechen. Lübeck auch nicht. Wie es denn jetzt aussieht, ob wir denn jetzt wieder morgen Luft schnuppern. Und ich sitze da und sage, ja, frag mich noch mal, wenn Hannover noch 2-mal stolpert. Dann können wir
jetzt gegen Oldenburg übrigens.
Oh ja, alles Gute Oldenburg, einmal
große in dieser Saison. Fans.
Ja, große Fans für dieses Wochenende.
Einmalig?
Ole.
Ole kümmert sich,
ja. Ja.
Ja, richtig.
Der Mann für die großen Spiele.
Der Wegner Max.
Wegner Max auch noch.
Der Wegner Max, der kriegt das auch noch hin hier. Was ja, er bei uns nicht geschafft hat, da kann er auch noch mal
natürlich einlegen. Ex-Mappen haben die doch auch noch. Oder hat zumindest letzte Saison. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Aus unserer Jugend. Aber egal.
Ja, Bogians, oder?
Bogians.
Das, was du im Stadion auch noch erzählt.
Genau, Bogians. So, aber was ich gerade gesagt habe, 6. Spiel ohne Sieg, ohne Niederlage. Genau, das. Aber da passt es vielleicht ganz gut, weil ich finde, dass von diesen 6 Spielen, die wir jetzt alle nicht verloren haben, ich muss eben schnell mal nachschauen, welche es jetzt alle waren, weil davon sind sehr, sehr, also wir sind in einer Phase aktuell, wo wir trotz mäßiger Spiele.
Ich wollte gerade sagen, trotz dass es nicht rund läuft,
ja,
wirklich die Punkte zu Hause behalten oder nach Hause.
Ja, und das, ich weiß nicht, ob ich das bedenklich oder einfach sagen muss, ja, im Endeffekt setzt sich dann Qualität durch. Weil, ehrlich gesagt, wenn du wirklich trotz 4:0 und 5:0, 4:1 und 5:0 bei Kiel jetzt, das waren die letzten Beispiele, das heißt, wir haben in 2 Spielen 9 Tore gemacht. Wenn ich deine Ausführungen von gegen Kilia dann so auch noch höre, war das ja auch nicht hundertprozentig souverän, alles, was wir da gemacht haben. Wir haben zwar in den richtigen Momenten die Tore gemacht und ja, so funktioniert Fußball. Wenn du das machst, dann hast du auch, wenn du 5:0 auswärts gewinnst, hast du auch verdient gewonnen. So will ich das ja auch gar nicht sagen. Aber dann guckst du dir Lohne an, dann guckst du dir die zweite Halbzeit gegen Hamburg 2 an. Bei Phoenix Lübeck machst du ein gutes Spiel, brauchst aber halt auch 2 Elfmeter, von denen du einen machst. Und sonst geht halt auch nicht so viel. Dann hast du dann in dieser Phase zwar ja auch in Lohne, wo du 0-0 gespielt hast, also Lohne, bei allen Spielen gegen Lohne oder bei diesen in der Rückrunde jetzt, muss man sich aber bei Julius Pünd auch nochmal bedanken. Und das war bei Hamburg auch so. Ich meine, das sind alles, Hamburg hättest du auch locker gewinnen können, 3:0, aber hättest du auch locker 3:0 verlieren können. Das sind alles so paradoxe Spiele. Und jetzt hast du wieder 2 Spiele hintereinander, wo du eigentlich trotz, ja, phasenweise schwacher Leistung die 3 Punkte behalten hast.
Weil du in den richtigen Phasen starke Leistung bezeichnest.
Richtig. Meiner Meinung nach auch. Ja, genau. Das ist natürlich auch richtig. Oder auch ein bisschen Matchglück hattest.
Ja, das ist gut.
Ja, gut, aber ist das, worauf man bauen kann?
Für einen erfolgreichen Tabellenplatz immer dazu. Das muss man auch mal fair und ehrlich sagen. Also ohne Matchglück wäre Bayer Leverkusen wahrscheinlich gerade auch nicht Meister geworden.
Ah, doch, das glaube ich schon. Aber gut, da gibt's andere Beispiele, glaube ich, wo, ja, ich meine, klar gehört Matchglück dazu.
Aber ich finde, das,
ich meine, ist halt, das ist, man muss halt jetzt beide Sachen sehen. Ich meine, man muss die Spiele analysieren. Und man kann bei allen Spielen halt gute und schlechte Dinge sehen. Und man muss halt zusehen, das ist gegen Havelse, glaube ich, auch noch einfacher, weil die das so zusammenhängende Szenen waren. Mhm. Man muss halt wirklich auf die Szenen gucken, die man, also man muss auch beide Szenen separat gucken und man muss halt sehen, was haben wir gut gemacht und was lief da, was haben wir da anders gemacht als in den Szenen, wo es halt nicht lief. Mhm. Und man muss halt zusehen, dass man das halt über 90 Minuten halt schafft, diese 45, 50, 60 Minuten, dass man die halt 90 Minuten oder 90 plus x Minuten aufs Feld bringt.
Ja. Ja, ich finde es ja interessant. Ich finde ja, seit dem Hannover-Spiel sind wir eher so, was so, ist ja ein Ergebniserfolg, aber eine Spielkrise so ein bisschen, meiner Meinung nach. Also es geht halt eher ein bisschen bergab. Da wurde halt immer noch so argumentiert, so von wegen, ja, ist ja logisch, wir haben ja überhaupt keine Möglichkeiten zu wechseln und so. Finde ich dann auch immer fragwürdig, wenn man eigentlich die Möglichkeiten hat, aber sie da nicht nutzt. Ich meine, klar, du kannst dann sagen, ja, aber ein A-Jugendspieler oder ein Spieler aus der zweiten Mannschaft sind natürlich keine Optionen, um das jetzt mal ganz böse zu sagen, aber so kommt das ja dann rüber, auch wenn der Trainer sagt, wir haben einen sehr dünnen Kader, denke ich mal so, dass er mit diesen Spielern halt nicht, dass er diesen nicht so wirklich zutraut, da mal was zu bringen. Und das finde ich dann auch schade. Und ehrlich gesagt, haben manche Spieler auch schon bewiesen, dass sie Unterschiede machen können. Aber irgendwie haben wir das Problem jetzt immer noch, meiner Meinung nach.
Also. Aber jetzt wurde es ja nach den Wechseln auch besser, zum Beispiel. Es gibt viele Sachen, die man ansprechen kann oder lange, lange Phasen im Spiel, aber dem stehen halt auch deutliche Phasen der Dominanz gegenüber.
Und ja.
Ich finde, wenn man das jetzt so weiter aufs Feld bringt, ich meine, jetzt hat man eigentlich ein relativ dankbares Spiel eigentlich gegen Spelle.
Mhm.
Was müssen wir erwarten nach dem Ergebnis gegen Kilia Kiel, ist so die Frage, ne?
Ja, ich glaube, Spelle könnte wirklich ein sehr, sehr dankbares Spiel sein. Kann aber auch natürlich maximal in die Hose gehen.
Ja, ich meine, klar, dass man die nicht unterschätzen darf, das haben sie jetzt auch gegen Oldenburg halt gezeigt. Punkt, ich meine, die haben gehen mit 2-0 in die Halbzeit, kriegen dann relativ fix 3 Gegentore und schaffen es dann trotzdem noch, einen Punkt zu holen. Ich meine, dass die kein Fallobst sind, das ist jetzt auch eine Phrase, aber ich meine, jeder, der in der Liga ist, hat es in dem Sinne auch verdient, in der Regionalliga zu sein. Andererseits hat Spelle ist halt auch die Saison über gezeigt, dass sie halt auch verdient ganz unten stehen.
Ja.
Und ja, eigentlich muss man da schon zeigen, dass man das.
Ja, ganz genau. Ja, genau. Und ich weiß nicht genau, ob wir das können. So, da bin ich der Meinung, dafür ist gerade auch so unsere defensiven Schnitzer, unsere Wackler im Spiel. Ja, deswegen, Spelle könnte da helfen, weil die, glaube ich, sich nicht hinten reinstellen werden. Die werden das, glaube ich, schon. Ja, auch als Fußballfest annehmen und sozusagen das letzte Mal vor einem richtigen Publikum dann Fußball spielen. Ja, ist ja so. Also muss man ja sich nichts vormachen. Die steigen ab und Oberliga wird trist für die. Deswegen werden
Aber ich meine, da muss man halt auch sagen, ich glaube einfach, dass unsere spielerische Qualität dafür zu hoch sein sollte. Ich glaube, in jeder Hinsicht, erstmal werden die, sag mal, plus minus 10.000 sind ja ausgerufen. Wenn es dann nur in Anführungszeichen acht werden, auch das ist motivierend genug.
Aktuell liegen wir bei 7.116 verkauften Tickets.
Ja, genau.
Das aber auch das gelesen. Ist genug, dass jeder vor so einer Kulisse ein gutes Spiel abliefern wird, wollen wird.
Ja. Ohne den Druck eines Pokalfinals.
Genau, das wird ohne relativ viel Druck sein, genau. Und deswegen glaube ich schon, dass man da die Option hat, gutes Spiel zu zeigen.
Ich hoffe, dass der Druck hochgehalten wird, weil ich, ehrlich gesagt, sollte in den Köpfen immer noch das Ziel da sein, aufsteigen zu wollen. Und das wird es, glaube ich, auch wohl. Und man kann halt so Hannover so ein bisschen unter Druck setzen.
Aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Druck. Ja, und ich glaube, der lähmende Druck, der halt auch gegen Lohne im Pokalfinale zu sehen war, der wird halt nicht da sein, sondern es wird halt positiver Druck da sein, dass man den Zuschauern was bieten will. Ich glaube, dass das möglich sein wird.
Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn wir das Spiel gegen Lohne im Pokal verloren hätten, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass wir dann jetzt in einer Phase wären, wo ich glaube, nicht so positiv aktuell berichtet werden würde. Richtig. Also auch würde man auch, glaube ich, nicht mit, es wurde ja auch die Frage gestellt, hat Adrian Alipo noch Vertrag und so weiter. Ich meine, das würde Fans wahrscheinlich auch interessieren, dann immer noch, aber ich glaube, die positive Entwicklung würde weitestgehend nicht mehr beäugt
werden. Aber hat er ja, ne?
Er hat noch Vertrag nächste Saison, er hat noch Vertrag. Genau. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das für nächste Saison, also da wäre ein sehr düsteres Bild für nächste Saison gezeichnet worden, jetzt schon. Nicht für ihn jetzt speziell, sondern halt die gute Entwicklung. Dann wird natürlich
nicht
drüber nachgedacht, was vor der Saison war, sondern dann wird halt immer der Status quo gesehen, nur noch. Man muss immer beides sehen. Wie gesagt, wenn eine schlechte Phase von 5 Spielen zum Beispiel da ist, muss man die natürlich auch separat betrachten, ganz unabhängig vom Anfang der Saison. Trotzdem glaube ich halt schon,
aber es würde, glaube ich,
Zweiter oder vielleicht Vierter werden. Und dann würde das nicht so gesehen werden,
Ich glaube, das ist jetzt halt auch ein Stand, nachdem man eine Saison spielt, auch wenn man den Aufstieg mutmaßlich oder die Meisterschaft mutmaßlich nicht erreichen wird, dass man trotzdem deutlich besser performt, als sich das 99% der Leute vor der Saison vorstellen können.
Ja, jetzt und sieht man das so, ja.
Aber deswegen wäre halt auch das ein Aus im Pokalfinale und Platz 2 hätte man vor der Saison wahrscheinlich gesagt, gar nicht schlecht mit so einer Truppe. Jetzt im Nachhinein hätte man dann gesagt, ja, man hat eine Riesenchance vertan, weil man hat so eine gut zusammengewachsene Truppe und da ist definitiv Alipur ein großer Faktor dran. Und deswegen wäre das, also das ist jetzt alles hypothetisch natürlich, aber ich glaube, das wäre unfair einfach, wenn man ihm zum Vorwurf gemacht hätte. Oder?
Ja, ihm direkt natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn wir das Pokalfinale gegen Lohne verloren hätten, wären hier Untergangsszenarien. 1000%ig.
Aber gut, ja, man muss nicht. Ja auch haben sagen, wir haben es nicht verloren. Man muss auch einfach sagen, dass Alipur vielleicht dann auch der richtige Trainer für so K.O.-Spiele ist. Muss man einfach sagen. Ich meine, man hat jedes Pokalspiel quasi auf Rasierklinge verbracht und hat es dann trotzdem über die Runden gebracht.
Ja, ohne ein Tor sozusagen ins Finale und aus dem Finale. Sehr witzig.
Und vielleicht ist das dann halt auch eine Qualität, die man dann einfach haben muss.
Ja.
Und wie gesagt, wir können jetzt noch kein Saisonfazit ziehen, aber ich glaube, wenn jeder hätte das einfach mit einmal ausverkauften Haus, gut, es war Pokal, mit 10 plus 1000 Zuschauern, hätte jeder einfach am Anfang der Saison unterschrieben und
ja, wie gesagt, deswegen. Anfang der Saison und jetzt muss man ein bisschen differenziert sehen. Aber ja,
nichtsdestotrotz, ich glaube, du darfst also das gar nicht so unterschätzen, wenn du bedenkst, dass, wie gerade vorgelesen, 7116 Karten für Freitag gegen Spelle jetzt halt auch schon verkauft ist. Das ist jetzt auch nicht das Klassenhighlight der Saison ist, so ungefähr.
das Derby.
Schon, ja,
Island Derby. Aber die Euphorie ist halt,
ist das schon, halt schon eine gute
Summe. Ja, jetzt ist sie da, ja.
Und ganz ehrlich, man ist gestartet mit einem, als ich die Zahl gehört habe, ambitionierten Ziel von einem Zuschauerschnitt von 3.500.
Richtig.
Da habe ich wirklich Sorgen gehabt, ob wir das wirklich hinkriegen können.
Ja, hatte aktuell, Lübeck in seiner Aufstieg zu sagen.
Aktuell liegen wir bei 6.200 im Schnitt, würde ich behaupten, ungefähr. Mhm. Vielleicht 6.200.
Etwas weniger. Ich glaube, unter 6 noch, aber ja. Irgendwie so
hatten wir ein Spiel, wo wir unter 5 hatten,
ja, tatsächlich? Ja, gegen Hannover 2, das sind Spiel. Das waren 4.300 oder so.
Ja, da hatten wir.
Okay, dann ist das der Nagel, der uns unter 6 reißt, vielleicht. Aber ansonsten, also roundabout 6 sind wir mit Sicherheit unterwegs.
Guck mal, was der Kicker sagt.
Und das ist schon eine immense Leistung, was da halt diese Mannschaft aufrufen konnte während der ganzen Saison. Und
okay, Zuschauerschnitt steht hier nicht, aber wir hatten. Quasi zwei Spiele unter 5, das war gegen Emsbütteler TV 4,5 und auch 4,5 quasi gegen Hannover 2 und ein Spiel oder zwei Spiele, ja, ein Spiel dann noch knapp über 5.000 gegen Kilia Kiel und sonst halt 5.300, 5,4, 5,6 und so weiter bis hoch natürlich zu 6.000 und 9.600. Aber was da jetzt der Zuschauerschnitt ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, wir haben zwei Spiele unter 5 und eins mit knapp 5.
Ja, aber wenn man, wie gesagt, wenn man das einfach sieht, was die Erwartungen oder was, ich sag mal, so die, sowohl die interne als auch die fantechnische Erwartung am Anfang der Saison war, ja. Muss man einfach sagen, es ist in jeder Hinsicht, hat die Mannschaft einfach overperformed. Und von daher finde ich es einfach schwierig, wenn da kleinere Rückschläge halt sofort als Untergang. Ich meine, das ist typisch Meppen irgendwie, aber.
Pokalfinale ist dann noch höher zu werden.
Deswegen. Ja, aber es jetzt bleiben wir fair und ehrlich, wir haben das Pokalfinale gewonnen.
Also ja, ist richtig.
Ist natürlich eine berechtigte Frage und vielleicht wären dann auch die Untergangsszenarien hier. Das ist zum Glück aber ein Thema, mit dem wir uns nicht befassen müssen, denn es ist anders gekommen. Wir nehmen am DFB-Pokal teil, hoffentlich gegen einen attraktiven Gegner, also tatsächlich attraktiv auf dem Platz und vielleicht auch einen, den man irgendwie so ein bisschen in Schach halten kann, so wie wir es mit Hertha halt hingekriegt haben. Das war ja gut, klar, da waren wir auch noch richtig ist, aber ja, okay, alles klar. Aber Spaß. Das wäre halt schon ganz nice, dass man sich da dann nicht sofort kaputt schießen lassen muss. Ja,
ich hoffe, das hängt ja nicht vom Gegner ab in dem Sinne. Also ich meine, das kann bei
Matchglück
dann
halt
auch. Ich wollte gerade sagen, das kann einfach bei jedem Gegner passieren.
Ja, und du überperformst du wirklich immer.
Es gibt natürlich Gegner, bei denen das wahrscheinlicher ist als bei anderen. Dann sagen wir mal so, dass die Wahrscheinlichkeit mehr darauf liegt, dass wir ein interessantes Spiel sehen.
Sagen wir mal so, ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass, nehmen wir jetzt einfach mal Nürnberg, die eine relativ mäßige Zweitliga Saison spielen und in Augsburg, was als Siebter eine sehr, sehr starke Erstligapartie sieht. Ich sehe da nicht, dass man sagen kann, gegen die einen wäre es chancenreicher oder irgendwie, dass man da Optionen sagen könnte, oh, da haben wir vielleicht eine kleine Außenseiterchance, die haben wir einfach gegen alle, wenn das Spiel halt passt.
Genau, und wenn wir den Rasen gut wässern. Das sind die beiden Voraussetzungen, die auf jeden Fall gemacht werden müssen.
Das ist zum Glück auch noch ein bisschen was hin.
Ja, bis zur nächsten Saison. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich halt im nächsten Spiel einfach sagen muss, wir haben 5-0 gewonnen und wir waren aber überragend geil.
6-0 wäre ganz gut, weil also Kilia Kiel war 5-0, da
können wir schon noch ein Ausrufezeichen setzen. Stimmt, wir haben im Hinspiel 3-0 gewonnen und dann 6-0. Nee, also einfach jetzt auch ein Sieg, wo ich einfach auch mal sagen kann, das war von Anfang bis Ende ein sehr geiles Spiel und ich habe gesehen, man hat an dem Problem gearbeitet, ist darüber hinausgewachsen, hat den Gegner beherrscht. Wäre natürlich schön. Ich meine, klar, ich sag mal, ein dreckiges 1-0 ist auch immer schön. Mag auch sein, ist mir auch egal, über welche drei Punkte ich rede, aber wenn man Verbesserungen sieht, ist man natürlich immer
froh. Ja, schönes Freitagabendspiel und wenn man die Hütte vollkriegt, wird man eine Gala-Veranstaltung da ja, bieten wollen.
Ein bisschen noch Bier
von
noch
mach, da bieten wollen. Da mache ich mir dann also nicht so Sorgen. Ich würde sagen, wir schließen die Männer dafür jetzt erstmal einfach ab.
Ja.
Und kommen noch eben zu den Frauen.
Eben kurz, genau. Eben weil kurz wir, zu
den Frauen, zweite Bundesliga, aktuell jo. Noch.
Spitzenspiel.
Spitzenspiel, tatsächlich. Es war Platz Nummer 3 gegen Nummer 6, war es vor dem Spiel, ja. Und genau, der SC Sand war zu Gast und deswegen haben wir den Kopf in den Sand gesteckt und haben das Spiel natürlich gut angegangen. Und ja, wir können eigentlich über die gleichen Spielphasen reden wie bei den Männern, weil das Spiel war wirklich erstaunlicherweise sehr ähnlich. Also wirklich ein sehr, sehr guter Beginn. Von unseren Mädels auch. Ich muss mal gucken, wann auch da das Tor gefallen ist. Weil da war es ja auch ein relativ frühes Tor.
Muss ja dann 12. Minute sein, ne?
Ja, ich glaube, das ist gut möglich. Da lässt mich der Kicker natürlich wieder im Stich, wie es immer so ist. Aber ja, insgesamt ist man gut ins Spiel reingekommen. Man hat schon gemerkt, so.
Die fünfte so, Minute.
Fünfte Minute. Oh, doch, deutlich früher, als ich gedacht hätte.
Absolute Dominanz auf dem Platz
offensichtlich. Ja, absolut dominiert die ersten 5 Minuten und auch schöne Vorlage auch gegeben von Selma Likina, die den Ball über außen schön reingepasst hat in den Strafraum und da wirklich überragend von Kadesla, Wildan Kadesla, die auch so ein bisschen sozusagen ihr Hoch hat aktuell, ihr Form hoch, auch wenn sie in der Chancenverwertung vielleicht immer noch den ein oder andere Schwäche hat, aber insgesamt doch wirklich sich gesteigert hat die letzten Wochen.
Tatsächlich die Veranstaltung, die ich gesehen habe, da war sie auch eigentlich immer ganz vorne mit dabei.
Ja. Und hat den Job abgegeben. Gefällt mir jetzt auch auf den Außen deutlich besser als im Sturmzentrum, weil sie da ihre Schnelligkeit besser ausspielen kann oder in diesem Fall, wo sie schön ins Zentrum reingeschnitten ist und dann den Ball wirklich auch stark über die Abwehr dann drüber gelupft hat wieder. Also im 16er schon, also wirklich ein kleiner Chipball und dann Cornelia Krositzka und Nina Kossen rennen beide zum Ball. Man hatte schon Sorgen, oh Gott, seid euch doch bitte einig. Und dann waren sie sich einig. Krositzka schießt das Ding dann aus sehr kurzer Distanz zum 1-0 rein. Und ja, war dann ein schöner Anfang und ein guter Beginn. Und danach würde ich sagen, waren wir auch noch ein bisschen spielbestimmender. Insgesamt von Sand kam zu dem Zeitpunkt recht wenig. Aber auch da hat man so nach und nach immer so die Spielkontrolle ein bisschen abgegeben zum Ende der ersten Halbzeit. Allerdings glaube ich, dass Sand in der ersten Halbzeit kaum zu richtig guten Torchancen kam, oder?
Ich wüsste jetzt auch spontan keine Situation, wo Laura irgendwie groß eingreifen musste. Also die einzige etwas haarige Situation war von Marie Blei, genau, die sich auch früh schon eine gelbe Karte eingehandelt hat. Und dann kurz vor der Halbzeit, glaube ich, nochmal gehakelt hat. Oder war es eine Grätsche? Nee, ich glaube,
also 21. Minute war gelb. Und es war irgendwo an der Seitenlinie wurde sehr dick reklamiert, so von wegen, stell doch bitte die Spielerin vom Platz, so von der Bank, von Sand.
Es war, glaube ich, gar nicht so kurz vor der Halbzeit, sondern noch irgendwie
in ich glaube, in das 30, war 30. Minute.
30. So Minute rum, genau. Ja, wo man auch so denkt, oh, okay.
Ich glaube, da haben wir auch noch drüber gesprochen.
Genau, das wurde auch sofort reagiert und wurden...
Alle wurden losgeschickt
zum Warnmachen. Genau, damit ja nicht sichtbar wird, wer die Auswechselkandidatin ist, obwohl genau. Es ja dann doch schon relativ eindeutig war.
Ja.
Gut, sie durfte dann noch bis zur Halbzeit weiterspielen, glaube ich, aber auch mit der ganz klaren Ansage, bitte alle Hände bei dir lassen. ich meine, sie hat das souverän dann gemacht.
Also,
Sand ist zu keiner nennenswerten
Chance irgendwie gekommen. Aber nicht so clever von Sand, weil ich finde, ab dem Zeitpunkt kam über links, also über unsere rechte Seite, dann eigentlich auch nichts mehr. Eigentlich, denn es gab lange Bälle und es gab auch ein paar Umschaltmomente, aber wenig Torchancen, da hast du vollkommen recht. Das war dann aber auch eher alles über rechts, also über unsere linke
Seite. Aber Sand hat noch viel mehr, das werden wir gleich in der zweiten Halbzeit noch drauf zu sprechen kommen, wo wir dann auf die Tribüne gewechselt sind, wo wir noch ein bisschen besseren Überblick dann hatten. Aber wo Sand sich doch deutlich mehr, und das ist halt der große Unterschied zum Spiel von den Männern. Anders als Havese hat Sand sich wirklich sehr, sehr stark auf lange Bälle und hoch und weit und hoffentlich rutscht er irgendwann mal vorne durch verlassen. Und man muss einfach sagen, hindurchgerutscht ist einfach nicht.
Hindurchgerutscht ist er nicht, genau. Und anders als bei den Männern hatten wir aber zu dem Zeitpunkt auch noch die eine oder andere gute Chance. Ja. Einmal ein Pfostenschuss, glaube ich, auch noch. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, im Stadion habe ich es nicht so mitgekriegt. Aber in den Highlights sah es dann doch schon eher so aus, als wäre ein Pfosten gegangen.
Ganz leicht, könnte ganz Pfosten, leicht aus dem Pfosten gewesen
aus
sein, genau.
Aus 20 Metern oder so ähnlich, genau. Und ja. Ja, dann ging es halt hin und her. Und da muss man einfach auch sagen, das 1-0 zur Halbzeit, auch wie bei den Männern, muss man sagen, das war Ergebnis. Ja und auch glücklich. Ja, wir hätten 2-0 machen können, aber die hätten auch einen Ausgleich haben können. So, ja, es gab jetzt nicht so die riesen.
Vielleicht war das 1-0 war genau verdient. Ja, wir hatten okay. ein, zwei gute Chancen. Sand hatte halt keine Chance.
Keine Chance, die so aufs Tor ging.
Richtig, also, richtig,
ja. Ich knapp am Tor vorbei, da muss man dann aber auch sagen, oder übers Tor. Der kann dann auch mal reinrutschen.
Ja, aber dann, wie gesagt, muss man halt auch, wenn man dann sagt, bei Sand hätte was passieren können, dann muss man auch sagen, wir hatten auch Aktionen, wo dann der letzte Pass nicht kam, wo ja, auch klar. mehr hätte passieren ja, sicher, können. Sicher, also sicher. So gesehen, wie gesagt, ich fand 1-0 war auf jeden Fall das absolut gerechte Ergebnis. Und
okay, ja, kann ich auch mitleben. Aber ich glaube, auf Twitter habe ich zum Beispiel geschrieben, so ein 2-0 würde ich wohl nehmen aktuell. Ja, ja. Das wäre so das für die Beruhigung allein richtig gewesen. Genau, sollte genau. auch passieren, dauert aber noch ein bisschen. Und das Spiel in der zweiten Halbzeit, ja, war ein deutliches Hin und her fand ich, also da hat sich das wirklich abgewechselt, die etwas bessere Phase dann am Anfang von Sand, die auch Chance aufs 1-1 hatten, die wo es glaube ich ganz knapp übers Tor ging und ich glaube den einen oder anderen Standard hatten sie auch noch.
Ja, und eigentlich, ich fand tatsächlich das meiste, was Sand hatte, waren tatsächlich über Freistöße, die entweder aus dem Halbfeld dann halt aufs Tor gebracht wurden oder halt durch, weiß nicht, Ecken glaube ich, waren auch dabei.
Ja, bestimmt, ja.
Das waren auf jeden Fall alles, wo man wirklich mal kurz die Luft anhalten musste, waren gefühlt wirklich fast nur Standards.
Auch wieder ein Punkt, der ähnlich wie bei den Männern war. Wir haben durch eine Auswechslung wieder einen frischen Wind ins Spiel gebracht. Und zwar war das in diesem Fall Laura Brühring, die auch ganz, ganz großen Anteil am 2-0 hatte, wenig später.
Ja, erstmal hat man natürlich Blei.
Ach ja, in der Halbzeitpause. Ja, genau, für Stenberg. Genau, Jenske durfte rein. Aber,
die das auch souverän wegverteidigt hat. Also ganz, ganz, ganz starkes Spiel von ihr.
Absolut, auch. Ja, wie immer eigentlich. Jenske immer eigentlich. Genau. Es ist da überraschend, dass sie in den letzten Spielen eher von der Bank gemacht haben.
Aber da kann man nochmal sagen, wir sind ja auf die Tribüne gewechselt. Und also Sand hat wirklich eine äußerst kuriose Formation gehabt, die wirklich mit Vierer-Fünfer-Kette gespielt haben.
Ja, vorne und hinten.
Und genau, und dann einfach fünf Leute auf einer Linie in der Offensive hatten.
Das war echt absolut.
Und einfach dazwischen drin nichts.
Ja, Mittelfeld war einfach nichts.
Wo die einfach wirklich von hinten raus und einfach gehofft haben, dass da irgendwie vorne einer Spielerin vielleicht vor die Füße fällt, dann vielleicht querlegen. Keine Ahnung, was genau das Ziel war.
4-2-4 war so ein bisschen
immer so die. Ja, es schwankte zwischen 1-5-5 und 4-2-4, genau. So in dem
ganz
Bereich.
Absurde FIFA-Aufstellung, ja. Die du eigentlich so nicht machst. Aber ja, ab und zu mal gespielt, war echt sehr, sehr irritierend. Das konnte man immer gut sehen, wenn halt Abschluss von uns war. Oder von denen, besser gesagt. Dann konnte man sehen, kann ich mir taktisch überhaupt nicht erklären, wie man da versucht, Tore zu machen. Aber ja, es hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Klar, Halbzeit Chancen hatten sie, aber insgesamt, ja, herausgespielt, schwierig. Zu Jenske auch nochmal eben, vermute ich mal, dass das die Umstellung, warum sie jetzt auch, ich habe ja gerade selber die Frage gestellt und versuche sie auch mal selber zu beantworten. Wir spielen ja häufiger mit Dreierkette jetzt auch bei den Frauen. Und ich schätze mal, sie ist einfach eine klare Außenspielerin und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich eher was, dass sie dann, wenn umgestellt wird, dass sie dann reinkommt. Dass sie deswegen der Systemumstellung ein bisschen geschuldet ist, dass sie jetzt nicht mehr so von Anfang an spielt. Aber vielleicht hat es auch Fitness- oder Verletzungsgründe, die war ja auch, obwohl nicht schon gar nicht, das letzte Mal, wo sie raus war, das war Belastungssteuerung, ja. Das letzte Mal, wo sie raus war, war ja eine rote Karte, gar nicht eine Verletzung. Gut, aber kommen wir zum 2-0. Das war übrigens in der 81. Minute, genau. Auch hervorragende Vorlage, oder nicht direkt, aber auf jeden Fall Vorbereitung für die Vorlage. von Laura Böhring, die wirklich den Ball stark an die Grundlinie gebracht hat, sich gegen eine Sanderin, wenn man die so ausspricht, durchgesetzt hat, dann quergelegt hat und Schulle, glaube ich, dann die Vorlage auf Kadesla gebracht hat.
Eben
und
einfach genauso wunderschön. Sie ist im Strafraum aus, so, keine Ahnung, 12, 13 Metern und hat dann genau den Blick für Wildern, dass sie den so querlegt und ja, dann ja, auch souverän verwandeln kann.
Naja, souverän, also Torhüterin war noch dran. Du hast schon gejubelt. Ach ja,
scheiße, es war die Szene.
Du hast schon, genau. Du hast als Erster gejubelt, wo ich noch gedacht habe, es geht ja wirklich rein, aber ja, gut, du hattest
ja, den Blech. Ich hab einfach gesehen, dass der Ball durch die Hände der Torhüterin rutscht und habe dann angefangen zu jubeln und habe dann auch gesehen, dass ich, der hat doch ganz schön Speed verloren. Aber gut, er trudelte dann noch rein. Die Szene war es. Ja, genau. Oh ja. Doch gar nicht ganz so souverän, aber stimmt. Ja. Aber ja, doch eindeutig. Ich meine, sonst wäre Kossen, glaube ich, wäre auf der Linie auch da gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht durchgezogen hat, weil sie ein bisschen Schiss vor Abseits hatte. Auf jeden Fall hat sie, also hätte sie bereit gestanden, hat den Ball dann aber ins Tor kullern lassen. Und vielleicht war es mannschaftsdienlich für Milan, vielleicht war es Angst vor Abseits, wie auch immer.
Er hat ja auch gesehen, sie war ja nah dran, dass er reingeht.
Genau. Ja, aber ich sag mal so, bei den Männern oder bei vielen Profis, sag ich jetzt mal, glaube ich, dass die einfach das Tor hätten bei sich in der Statistik haben wollen.
Ja, das kann sein, ja.
Von daher, wie gesagt, finde ich es gut, aus welchen Gründen auch immer, dass sie den Ball halt durchgehen lässt und da kein Risiko irgendwie eingeht. Und das beruhigende 2-0 dann für uns. Damit war das Spiel
durch.
Eigentlich durch.
Ja. Genau. Brüning hätte sich eigentlich auch noch in die Torjägerliste eintragen können. Hat nämlich noch einen Schuss an die Latte gesetzt.
Auf die Latte.
Genau. Und das wäre auch noch schön gewesen, so nach dieser Vorarbeit, sich dann doch noch mit dem Tor zu belohnen. Aber hat nicht sollen sein. Wer sich belohnt hat, war natürlich wieder Thomas Ihlenburg quasi die normalerweise Kopfballverwerterin nach Standards. Und jetzt macht sie den David Blacher. Also ich muss die Szene mal ein bisschen genauer erklären, weil die ist natürlich in den Highlights nicht zu sehen, weil diese unfassbar geniale KI-Kamera das komischerweise nicht drauf hat.
Ja, man muss einfach sagen, wenn irgendwelche Leute Angst haben, KI könnte die Menschen übernehmen, sollen sich einfach mal ein Regionalligaspiel angucken und dann weiß man, das dauert noch.
Das wird noch dauern, ja, vollkommen richtig. Ich gucke mir auch immer, ich habe ein Video noch so im Kopf gehabt, da war ein glatzköpfiger Linienrichter, der immer anvisiert wurde. Es war sehr lustig.
Vor allem. Aber ich glaube, das hat man tatsächlich so ein bisschen einigermaßen im Griff mittlerweile. Und die Gefahr ist ja bei Frauenspielen auch
selten. Seltener, ja, da ist richtig.
Ja. Lina pfeift ja auch nicht mehr.
Nee, leider nicht. aber die Szene war nämlich, es war ein Freistoßtor aus 35 Metern so um den Dreh.
Hättet er gesagt, 35 können auch 40 gewesen sein.
Könnte auch 40 gewesen, aber es war auf jeden Fall noch.
Einigen wird es auch 37,5, Jungs.
Okay, 0,6. Aber was für.
Also, er hat mir mehr Recht gegeben. Aber ja, erzähl weiter.
Das ist Tobi gewohnt, dass er hier nicht Recht bekommt, von daher ist das, alle sind glücklich. Also die Szene war nämlich doch etwas kurioser als, also vor allen Dingen für Sand, glaube ich, weil
für alle eigentlich,
genau, weil jeder hat damit gerechnet eigentlich, dass es Abseits war, weil es war auch Abseits, also
du vorneweg?
Ich vorneweg, natürlich.
Du vorneweg, sofort.
Es war Abseits, aber die Schiedsrichterin hat dann nochmal Vorteil zurückgepfiffen und auf Foul entschieden. Und deswegen, die Torhüterin geht zum Ball und will ihn sich quasi hinlegen zum Ausführen des Abseits. Wie nennt man das überhaupt, wenn man des Freistoßes?
Freistoß, ja.
Genau. Und legt dann den Ball zurück, macht auch dann noch einen Schritt nach vorne und gibt irgendwelche Anweisungen. Das war wirklich sehr, sehr parallel zu dem David Blacher-Tor gegen MSV Duisburg, der ja auch so nach und dann so sagt, hier geht nach vorne oder macht auch irgendwas, keine Ahnung. Sie macht halt auch diesen Schritt nach vorne. Thomas denkt sich, Tor ist frei, Baller. Hat geballert und war drin. Also wirklich sehr, sehr verdutzte Torhüterin dann in dem Fall natürlich auch.
Alle eigentlich. Also alle, wir waren auch auf der Tribüne. Wir waren auch genauso, wir dachten,
sie schießt und er ist drin. Cool. Ja, das war dann
das erstmal zu realisieren, dass es keinen Freistoß im Strafraum von Sand gibt, sondern sie den quasi den Vorteil abgepfiffen hat für uns, dann hat erstmal einen Moment gedauert und ja, dann hat Thomas war voll da und hat halt
Standard-Thomas-Dinge gemacht.
Direkt gesehen, dass die Torhüterin halt nicht so da ist.
Ja. Nach dem 600. Kopfballtor nach Ecke ist es jetzt auch mal ein direkter Freistoß. Ist ja auch schön.
Ja, und muss man einfach nochmal sagen, sehr, sehr schade, dass die KI-Kamera da nicht mitgespielt hat, weil das wäre sonst in vielen, vielen Top-Listen. Ich weiß nicht, ob Magenta eine zweite ja, Bundesliga gibt es, Top 10 hat.
Okay, ja, nee, Top 10, nee,
sowas oder Top 5 oder nee, irgendwas.
Auch nicht, aber es gibt halt, das weiß ich nämlich als Suzuki, Shiro Suzuki ein Kopfballtor gemacht hat mit 1,05 Meter. Okay. 55, sei dazu gesagt, war ein kleiner Spaß. Und das wurde halt auch auf Instagram und bla und blub geteilt, separat halt. Von
also es hätte
Sporttotal
auch,
oder wie auch immer.
Es hätte in vielen Top-Highlights sichtbar sein können, auch
genau, wenn es sichtbar gewesen wäre.
Ja, TV vielleicht sogar.
Ja, vielleicht tatsächlich, ja.
Deswegen sehr, sehr ärgerlich und auch nochmal sehr, sehr witzig, auch nochmal lustig, dass der Kommentator halt wirklich, wenn er halt nicht im Stadion sitzt und auf die KI-Kamera angewiesen ist,
zum Beispiel,
auch einfach nicht sieht, was dann mal Sache ist, wo weil da wirklich gesehen hat oder gehört hat, dass er das erst quasi als der Ball zum Anpfiff getragen wurde, dass er da erst realisiert hat, oh, da war gerade wohl ein Tor. Vielleicht hat er das auch mit der Tormusik dann realisiert, aber auf jeden Fall nicht, als das Tor gefallen ist. Ja. War sehr, sehr witzig zu hören, ja. Aber war auf jeden Fall ein wunderschöner Schlusspunkt, auch wenn es danach nochmal 1-2 Minuten weiterging. Ja.
Aber ja, ungefährdet mit 3-0 im Nacken machst du ja nichts mehr.
Ja, ich meine, wir hatten sogar noch mal eine Ecke, glaube ich, aber ich meine.
Ja, das Spiel war durch. Das war ja nach 2-0 eigentlich schon durch und jetzt war es.
Eigentlich muss man auch sagen, man hat ein Gegentor kassiert. Sand war doch sehr, sehr ungefährlich. Ich glaube, also wenn du zu Hause erstmal führst, dann ist da bei unserer Verteidigung ist da schon. Muss da schon Match-Pech passieren, dass da was schief läuft.
Ja, bei den Männern
spätestens beim 2-0, würde ich sagen, war die Messer halt gelesen.
Ja, bei den Männern wird ja ein 2-0-Spiel immer präsentiert. Da muss man sich jetzt ja ärgern als Sponsor, dass es bei den Frauen nicht ist. Gerade da wir ja zu Hause wirklich erst ein Gegentor haben. Ja. Naja, gut.
Ja, dann haben wir das Spiel auch noch eben im Kasten gebracht.
Ja, wollen wir MVP, Anzeigenheber und Momente Spieltags noch machen oder wollen wir es nicht machen?
Wenn du für alles was hast.
Ich hätte für alles was.
Dann hauen wir die noch schnell raus.
Also für die Männer und für die Frauen natürlich separat. Ich würde mit dem Moment des Spieltags mal eben anfangen, weil da habe ich eigentlich zwei Momente. Ich würde trotzdem beide gerne nennen. Erstens fand ich es schön, dass bei dem Heimspiel der Männer, ich glaube 750 Helfer während des Hochwassers freien Eintritt bekommen haben oder diese Chance genutzt haben und dann dabei waren. Die Ultras haben noch so ein Banner ausgehangen, so danke für euren Einsatz im Emsland, fand ich auch super. Das fand ich schon, ja, das wäre für mich der Moment des Spieltags gewesen. Und der zweite, Einwechslung von Finn Seidel natürlich. Also nach der Verletzung ist das natürlich schön, dass er jetzt wieder da ist und dass man so ein Spielfreude auf dem Spielfeld sehen konnte und dass alle ja Bock darauf hatten.
Das ist natürlich ist eine harte Nummer, weil also da jetzt gegen deinen ersten Matchpoint zu sprechen, finde ich schwierig. Im Prinzip ist es genau das eigentlich. Deswegen würde ich das sofort unterstützen. Mein zweiter Punkt wäre tatsächlich der Ex-Mapner, der für Mappen immer noch so schießt.
Auch gut, ja.
Julius Düker.
Immer großartig. Noch
vor vielen Dank.
Ja.
Genau. Ganz im Herzen sind wir noch dabei.
Ja, genau. Finde ich auch sehr gut. Ja, nehme ich. Ja.
Kann ich so unterschreiben. Das mit dem. Ich fand den Banner von den Ultras auch
noch die haben ja auch
erwähnenswert.
Ich glaube, die haben ja auch Banners aufgehangen und auch, ich glaube, auch mal so
quasi. Und wenn man, ich möchte zu der Auswechslung noch mal betonen, dass ich beides halt grandios finde. Also, dass Fädel da ist für 60 Minuten, knapp 60 Minuten.
Ja, stimmt. Das
erstmal toll. Und dass dann Seidel für 30 Minuten wieder da ist. So. Da ist quasi die beiden Spieler, für die es mich am meisten freut, in einer Einwechslung vereint.
Ja. Und zu den Ultras nochmal eben, die haben, glaube ich, auch, als dieses Hochwasser dann war, auch so Energieriegel und blablabla, so ein paar Snackpakete quasi geschnürt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass die Feuerwehr das geteilt hatte und so. Das fand ich auch schon sehr, sehr cool. Da zeigt sich dann halt auch, dass, ja, so Liebe zum Verein, zur Region und alles, ne? Deswegen, also nicht immer nur böse Ultras, sondern die engagieren sich auch, wo sie können. Nochmal so. So, MVP tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer tatsächlich jetzt bei den Männern. Das ist nämlich so, das ist ja ein Spiel, was wirklich auf viele Schultern verteilt wurde. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal
einen. Ich könnte wohl einen nennen, der es definitiv nicht verdient hätte, tatsächlich. Also eher so, ne? Ja,
sag doch,
ja. Den negativen, aber das
möchte ich. Negativ? Nee, negativ wollen wir nicht. Haben wir schon, ich habe auf jeden Fall schon zu viel Negatives gesagt. Und das reicht dann auch, ehrlich gesagt. Also ich sage dann MVP einfach mal Jonathan Wensing. Jonathan Wensing, der ja immer noch auf einer.
Verstehen kann.
Ja, immer noch erstens schönes Tor gemacht. Zweitens halt immer noch auf einer Position, auf der er eigentlich nicht eingesetzt ist, und zwar als Schienenspieler. Trotzdem erarbeitet sich immer mehr in diese Mannschaft rein, und ich freue mich ehrlich gesagt auch, ich hoffe, er hat nächstes Jahr auch noch Vertrag, das mit der Vertragslaufzeit und SV Meppen ist ja jetzt etwas schwieriger geworden seit Thorsten Frings. Deswegen wird da einfach gar nichts mehr bekannt gegeben, damit man halt nichts mehr sagen kann oder muss. Und ich glaube, er hat noch Vertrag, und ich glaube halt schon, dass er nächste Saison auch eine wichtige Position einnehmen kann. Und ja, deswegen MVP, ja, es hätten viele verdient, glaube ich, in diesem Spiel, aber ich sage einfach mal ihn.
Ich unterstreiche den Namen an der Stelle mal, weil ich tatsächlich auch es schwierig finde, da jemand anders irgendwie rauszunehmen, dass er ein Tor geschossen hat, jetzt tatsächlich auch in diesem Spiel abseits des Pokals, wie das vorhin auch so schön gesagt hat, wäre jetzt nochmal ein Faktor mehr, um ihn da halt vielleicht jetzt einmal hervorzuheben.
Ja, für Lukas Eichsler, den hätte ich natürlich auch nennen können, alleine wegen des Vornamens, aber für 10 Minuten Spiel ist das einfach zu wenig. Auch wenn es mich für ihn natürlich umso mehr freut, dass er ein Tor gemacht hat.
Ja. Ja, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wie du schon sagst, ist so auf verschiedenen Schultern verteilt gewesen, ist keiner so wirklich herausgespielt hat. Ja, Wensing trifft es da tatsächlich.
Man kann auch mal Marek Jansen nennen, zum Beispiel, von mir aus.
Schon wieder?
Schon also wieder,
das ist
halt,
genau. Das, ja, das ist auch ein Punkt. Deswegen genau. Tue ich mich da auch schon fallen schwer mit. Wenn ich also jedes Mal ihn nehme, nee. Auch schwierig.
Bei Unsung Hero
dafür hast du ihn ja auch eigentlich zu sehr
kritisiert. Gehatet. Genau, deswegen. Unsung Hero habe ich aber eigentlich einen perfekten Kandidaten. Das ist Tim Möller. Tim Möller, der auch in den letzten Wochen eigentlich immer zu wenig genannt wird. Jetzt auch mit der Vorlage noch von Düker. Der die Ecke geschlagen hat, aber eigentlich ein super Ruhepol im Spiel, selbst wenn es da mal nicht läuft, wenn Willi ein bisschen mit den Fehlern da ist, gefühlt ist er dann immer noch so der größere Ruhepol im Spiel, der dann als Sechser eigentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen würde ich ihn so als Unsung Hero nehmen, nicht nur wegen heute, sondern ehrlich gesagt auch so die letzten Wochen so ein bisschen. Aber gerade diesem Spiel finde ich eine Vorlage geben für die Ecken immer da gewesen. Spielt auch gefühlt immer 19 Minuten durch. Und deswegen Unsung Hero.
Ich habe soeben, während du gesprochen hast, meine Position des Unsung Hero umgeworfen. Ich hatte einen und erwähne jetzt einen anderen, alleine weil wir ihn heute noch nicht erwähnt haben. Und das ist Bruno Suarez.
Ja, 10 Minuten gespielt.
Ohne Bruno geht nichts.
Ohne Bruno, no Bruno, no Party.
Ja, also auf jeden Fall genau das. Das hat hinterher auf jeden Fall wieder gut verkauft da und auch. Als das Tor dann gefallen ist, wie er vorhin stand und gesagt hat, komm, Power, Power, Power.
Ja,
das ist schon ein cooler Typ und Unsung Hero in dem Fall, ja, er hat wenig gespielt. Und
du hast ihn noch gar nicht erwähnt, das ist im Podcast noch gar nicht vorgekommen.
Genau, und ich habe ihn noch gar nicht erwähnt und musste halt auch wenig eingreifen in dem Spiel, deswegen nenne ich jetzt Bruno, nicht weil ich ein T-Strick von ihm habe, das weiß er ja schon lange.
Bring ihm mal eine Fahne mit,
in Brasilien. Ja, genau, den
Tipp habt ihr Tausch. Ja. Das muss einfach mal unten am Spielertunnel sein und einfach mal, die kommen ja auch am Spielertunnel, sag ich schon, am Zaun.
Ich bewerbe mich als Spielerkind.
Okay, ja, Balljungen werden immer gebraucht, stimmt schon.
Ich schwanke so ein bisschen zwischen zwei Spielern, beides Defensive eher, zwischen Sander van Looy und Luca Prasse. Finde die beide, ich finde van Looy immer noch Phänomen, gerade in letzter Zeit, der auch ein großer Faktor dafür ist, finde ich, dass wir defensiv deutlich stabiler geworden sind. Ich meine, klar, Havelse, wir haben im Spielaufbau viel kritisiert, dass wir da Prozente im Ballbesitz und in der Kontrolle abgegeben haben, aber ich finde, sein Positionsspiel und auch sein Zweikampfverhalten, alles ist halt ein großer Faktor immer noch, dass wir halt trotzdem trotz dessen so sicher stehen und so wenig Gegentore kassieren. Deswegen wäre er wahrscheinlich mein Kandidat. Prasse könnte man vielleicht auch sagen, wir haben ihn wenig erwähnt.
Ich habe ihn nicht erwähnt aufgrund dessen, dass mir Bruno eingefallen ist. Das ist bei mir sonst auch Luca Prasse gewesen.
Genau, Prasse wäre dann der Zweite, der auch, finde ich, auf seine Seite immer dicht macht und vielleicht noch ein bisschen betonen ist, weil er ja auch noch offensive Parts hat.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, ich finde, Sander vielleicht ist heute der Mann, der, finde ich, gar nicht erwähnt wurde.
Stimmt.
Von daher, ja,
ja, mein Anzeigen hier rum. Nehmen wir. Ist notiert. Also nicht, dass ich mir das aufschreibe, aber ist digital notiert.
Wunderbar.
Jo, und bei den Frauen, ja, ist ähnlicher Fall, ehrlich gesagt. Da wüsste ich jetzt so MVP-mäßig auch nicht. Ich würde jetzt.
Auch Wensing?
Ja, auch Wensing, auch nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht genau, wen man jetzt so klar hervorheben könnte. Müsste man natürlich einen der Torschützen nennen und da würde ich dann wahrscheinlich. Boah, war echt schwierig. Fand die Defensive insgesamt nicht so stark, deswegen würde ich Thoma da nicht nennen wollen. Und eigentlich waren wir Grosicka zu unauffällig, deswegen nehme ich Kadesla als MVP, weil ja 1-0 gut vorbereitet, 2-0 gut gemacht und insgesamt auch viele Spielanteile gehabt. Zwar ab und zu mal ein bisschen unglücklich gewesen, aber MVP trotzdem Wildan Kadesla würde ich nehmen.
Ich nehme, wie wahrscheinlich zu 80% der Spiele, nämlich Schulle.
Ja, ist nie
finde die immer, finde ich immer wieder ein Phänomen, die hinten eine grandiose Grätsche, die vielleicht die einzig große Chance von Sand durch eine Grätsche verhindert, die ein Tor vorbereitet, im Mittelfeld viele, viele Aktionen halt einleitet, Bälle nach außen verteilt, nach innen verteilt, so eine Präsenz hat und einfach finde ich nicht nur, also ist in dem Spiel natürlich schwierig, wenn man viele Torschützinnen hat, aber die einfach spielerisch wahrscheinlich die beste Spielerin der zweiten Liga einfach ist.
Ja. Und ja.
Immer wieder phänomenal, was sie da auf den Platz bringt.
Ja, ja. Ja, kann ich auch unterstützen, diese Wahl. Anzang Hero schwanke ich immer jetzt noch ein bisschen zwischen einem Sechser und einem Achter, aber ich glaube, mein Herz für Sechser ist immer noch ein bisschen höher, deswegen würde ich nur Ren Günnewig sagen. Ah, na gut, dann sage ich Selma Likina, die immer noch etwas mehr offensiv einsetzt und deswegen natürlich die klare Wahl für mich ist. Und nee, aber auch, ich habe geschwankt halt, Günni, die halt wirklich in diesem Spiel auch sehr, sehr gut aufgeräumt hat, ein sehr guter, ja, es ist ja ein Jäger und Sammler, so auf der 6 und die Kina ist eher so die Sammlerin und Bälle verteilt dann auch nach vorne, wie gesagt, auch das 1-0 gut mit eingeleitet hat und deswegen würde ich sie nehmen natürlich und auch ein bisschen wenig erwähnt worden, ist auch so ein bisschen im Schatten von Schulle dann immer so ein bisschen so, die dann als Zehnerin noch etwas vorangeht und als Kapitänin. Aber ja, Unsung Hero, Selma Likina.
Ja, wie man schon gehört hat, mein Unsung Hero wäre
Noreen
Günnewig gewesen.
Ja, wäre eine sehr gute Wahl.
Weil einfach
Wärst du mal da drauf gekommen?
Ja, weg, ja, komme ich aber nicht.
Ja, weil ich fand, sie erstmal viele, viele Bälle abgefangen hat und viele Aktionen, die Sand dann halt nicht zu Ende bringen konnte. Und ich glaube,
dass versandet ist, meinst du,
genau? Versandet ist, genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist mir jetzt allerdings erst gerade so klar geworden, dass Sand vielleicht auch, weil wir halt so eine Dominanz im Mittelfeld hatten, vielleicht auf diese ungewöhnliche taktische Variante umgestellt hat, weil sie einfach gemerkt hat, dass man spielerisch durchs Mittelfeld nicht durchkommt und deswegen es mit hohen Bällen halt probiert hat und dass das ein Grund war, dass Noreen halt so gut abgeräumt hat hinten.
Jo.
Und deswegen kann man das, finde ich, nochmal erwähnen.
Ja,
sehr schön. Dann habt ihr das ja jetzt auch da noch untergebracht.
Ja, haben wir.
Ihr müsst sehen, liebe Zuhörer oder hören, der Timekeeper hat heute ein wenig versagt. Es ist ein wenig ausgeartet, wie auch nicht anders zu erwarten war, wenn so viele Gesens in einem Raum sind. Aber trotzdem haben wir es unter anderthalb Stunden hingekriegt. Ich bin noch fast zufrieden.
Die Haue gibt's gleich erst.
180 Minuten besprochen, da kann man schon mal 90 Minuten verbrauchen.
Ja. Wie auch immer, wir hören uns auf jeden Fall nach dem Heimspiel am Freitagabend wieder gegen Spelle Fennhaus und dann hoffentlich mit einem nächsten Kantersieg. Würde mich auf jeden Fall freuen und bis dann sage ich Tschüss.
Bis dann. Ciao.